Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hallo Hebammenzeit. Immer anders, immer neu. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
Ja, und Marie, ich freue mich riesig, dass wir zwei wieder heute hier zusammen in Heidelberg sitzen. Die Sonne scheint, bestes Wetter.
Es wird warm.
Ja, und ich war ja im Urlaub, deswegen ist die Produktion der letzten Folge jetzt schon ein Stück her. Ich habe dich sehr vermisst.
Oh, ich habe dich auch sehr vermisst.
Ja, und es ist schön, dass wir jetzt heute wieder hier zusammenkommen und miteinander plauschen können. Und eigentlich wollten wir die Folge ja schon gestern aufnehmen, aber da spielte das Leben anders, wie es halt nach dem Urlaub manchmal so ist. Kam das Leben dazwischen und viele Betreuungen. Deswegen haben wir es jetzt erst heute geschafft, hierher zu kommen.
Hier ist Hallo Hebammenzeit. Immer anders, immer neu.
Mit Anja und Marie von Hallo Hebammen.
Ich wollte trotzdem dir noch unbedingt erzählen, wo ich vorgestern unmittelbar nach dem Flughafen, nachdem wir angekommen sind, hingefahren sind. Du glaubst es nie, aber rate. Vielleicht errätst du es doch.
Wo wart ihr?
Wo sind wir direkt hingefahren? Was glaubst du?
Wann seid ihr gelandet?
15 Uhr.
Sonntags?
Mhm.
Nein, ich errate es nicht.
Ja, das ist auch schwierig. Ich dachte mir schon fast, dass du nicht drauf kommst. Wir sind direkt zum Spargelbauern gefahren.
Oh ja, es beginnt wieder.
Ich hatte so einen Bock auf Spargel mit Kartoffeln und Sauce Hollandaise und zum Nachtisch frische Erdbeeren vom Feld. Lecker, lecker Zuckerbäcker.
Es geht ja wieder los. Ich habe ja meinen ersten Spargel dieses Jahr mit dir verköstigen dürfen. Wir waren in München und da habe ich meinen allerersten Spargel gegessen und dann dachte ich mir schon, oh, wie toll. Es geht wieder los. Die Spargelsaison ist ja, oh, ich liebe ja Spargel über alles. Vor allem ganz klassisch, wie du gesagt hast, mit schönen Kartoffelchen, ne, so ein bisschen Schinken noch dazu, Sauce Hollandaise, oh, ein Traum.
Ich mag den auch am meisten so klassisch. Es gibt ja die verrücktesten Varianten, wie Leute den essen. Auch hier in der Region wird das ja oft auch so mit Pfannkuchen gegessen.
Oder Schnitzel.
Schnitzel gibt's auch sehr häufig, genau. Brauchst du mich jetzt gar nicht. Mm-mm, ich kann den auch so nicht. Ohne irgendwas essen, einfach mit einer Kartoffel. Ich liebe das einfach, ne? Und das ist wirklich so richtig typisch deutsche Küche. Da habe ich mich sehr drauf gefreut. Und ich habe wirklich den Koffer ausgepackt und habe mich dann sofort an den Herd gestellt und habe den zubereitet. Und da kam gleich wieder die große Diskussion auf. Es war Schwetzinger Spargel. Und da uns in der Familie schon seit Jahren gibt es diese Diskussion, welcher Spargel ist der bessere? Der aus Schwetzing oder der Belitzer Spargel? Der kommt ja aus Brandenburg. Das ist, glaube ich, so ein Ost-West-Ding. Ich sag's mal so, mir ist das völlig egal.
Hauptsache Spargel.
Ich bin da völlig unvoreingenommen, ja. Mir schmecken beide. Da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster. Aber was ganz klar ist, und ich glaube, das weißt du noch nicht, ich habe das jetzt, wo ich mich auf die Folge vorbereitet habe, zufällig gelesen, da gibt's auch keine Diskussion. Den Titel Spargelhauptstadt von Deutschland, der ging, halte dich fest, 2024 nach Heidelberg.
Das wusste ich nicht.
Das wusste ich auch bis dahin nicht. Und ich kann
das ist ja fast eine Entdeckung der Woche.
Ich kann mit Stolz von mir sagen, dass ich zu dieser Platzierung wirklich einen ordentlichen Teil beigetragen habe.
Sehr gut.
Wir essen so viel Spargel, wenn Spargelsaison ist.
Und ja, sie ist ja auch nur so kurz. Ja. Also sie geht ja gefühlt 6 bis 8 Wochen und dann ist es ja auch schon wieder vorbei. Heute kommt bei mir auch Spargel auf den Tisch, aber man muss auch sagen, nicht ganz klassisch. Was ich ja auch sehr gerne esse, ist der grüne Spargel. Mhm. Der ist ja ein bisschen länger vorhanden von der Zeit her. Aber heute gibt es bei uns Spaghetti mit dem grünen Spargel und dann so ganz frische Cocktailtomaten kleingeschnitten, dann so drunter gehoben, weißt du, mit dann ein bisschen Nudelwasser dazu, Salz, Pfeffer, bisschen Olivenöl, Knoblauch dazu noch angebraten. Herrliche Sommerpasta, also so eine ganz tolle, frische Frühlingspasta. Da könnte ich mich ja auch reinlegen.
Läuft mir direkt das Wasser im Mund zusammen.
Oder? Herrlich. Ich habe das liegt auch schon bereit und ich freue mich schon so richtig auf heute Abend.
Fällt noch eine Portion für mich ab? Kann ich mich spontan einladen? Ich frage jetzt einfach mal frei raus.
Oh, das ist auch wirklich, das ist so eine Sache. Aber ich muss auch wirklich sagen, Grünspargel esse ich trotzdem auch nur in der Spargelsaison. Esse ich gar nicht
Schmeckt
so viel
da besser.
Außerhalb. Weiß auch gar nicht, wieso. Ist so, aber deshalb darauf freue ich mich auch, wenn der grüne Spargel heute auf den Tisch kommt.
Bevor wir weitermachen, gibt's eine Mini-Werbepause. Heute mit unseren Produkten von Hallo Hebamme, die wir gemeinsam mit DM entwickelt haben. Bei Hallo Hebamme handelt es sich um eine exklusive Linie von insgesamt 13 Pflegeprodukten, wobei 4 für die Mama und 9 fürs Baby entwickelt sind. Denn aus unserer jahrelangen Erfahrung als Hebammen wissen wir gut, worauf es in der Zeit vor und nach der Geburt ankommt und haben daher jedes Produkt so gestaltet, dass es euch bestmöglich im Alltag unterstützt.
Unsere Produkte reichen von praktischen Pflegeartikeln für die Mama bis hin zu sanften Produkten für die Babyhaut. Wir haben dabei viel Wert auf hochwertige Inhaltsstoffe gelegt, weswegen wir besonders stolz sind, dass unsere Hautschutzcreme von Ökotest mit der Note sehr gut ausgezeichnet wurde. Ihr könnt unsere Hallo Hebammen-Produkte ganz einfach in allen DM-Märkten finden und euch selbst von der Qualität und Wirkung überzeugen.
Da war aber richtig was los.
Uiuiuiuiuiui.
Menschenskind.
Holla die Waldfee.
Hallo, Wochenrückblick.
Ich habe uns heute die Einteilung für den Wochenrückblick mitgebracht. Auf einer Skala von 1 bis Staffelfinale mit perfekten Cliffhanger. Marie, wie war deine Woche und wie geht's dir?
Perfekter Cliffhanger. Da musste ich, also man hat ja so 2, 3 Serien im Kopf, die man sehr gerne geguckt hat und die wirklich geile Cliffhanger hatten. Das ist schon was sensationell Cooles.
Was fällt dir da ein?
Game of Thrones.
Habe ich ja nie gesehen.
Ja, wir sind, das ist ja immer noch Streit zwischen uns, Haus des Geldes und Game of Thrones.
Haus des Gelbes.
Obwohl,
auf die 1.
Da der Cliffhanger ganz am Schluss von der letzten Staffel war ich ein bisschen enttäuscht, wie The Wall einfach umfiel, weil der Drache dagegen gepustet hat. Aber egal, davon gehen wir jetzt nicht weiter ins Detail. Aber das war schon wirklich auch sehr gut. Und dann gibt es schon auch so 2, 3 sehr, sehr gute Serien noch. Ja, wo man einfach so überrascht ist, wenn hin so eine Wendung kommt, wo du denkst,
nein, das kann doch jetzt nicht aufhören. Ist das euer Ernst?
Oder dann ist doch der dann der Mörder oder so. Wo du denkst, na, das hat man jetzt wirklich nicht vorhergesehen, dass das so kommt.
Liebe ich auch.
Liebe ich wirklich sehr.
Es steht und fällt mit dem Cliffhanger, glaube ich, ob man eine Serie mag oder nicht.
Kann das sein? Ja, weil das endet dann so geil ist. Oder wenn Rollen dann auf einmal eine Bedeutung am Anfang haben, die sich dann doch komplett am Schluss, aber wirklich nur in den letzten Sekunden wendet, wo du denkst, das darf doch nicht wahr sein.
Ja. Gossip Girl hat das auch wirklich bravourös von Staffel 1 bis zur letzten durchgezogen. Die Cliffhanger waren auch immer sensationell gut.
Da gab's, ja. Ich weiß gerade, mir fällt leider der Name nicht ein, da spielte Nicole Kidman und ich glaube Hugh Grant in der Hauptrolle und die war auch sensationell gut. Da war der Cliffhanger auch gut, aber da weiß ich den Namen leider gleich nicht, muss ich nochmal nachschauen. Mhm. Aber wie mal meine Woche? Gut. Ich habe dich sehr vermisst, du warst im Urlaub, du warst nicht an meiner Seite. Zu lange. Es fällt mir.
Es kommt einem vor wie Ewigkeit, dass wir hier saßen, oder?
Das ist wirklich unfassbar. Ja. Nein, aber das sei dir von Herzen gegönnt. Es war schön. Deshalb hier ganz normal alltäglicher Wahnsinn zwischen Wochenbettbesuchen, Vorgesprächen, Hallo Hebamme, weil das habe ich ja die Zeit ohne dich gestemmt, was ja vollkommen gut ist. Aber ja, dann, ne, dann kommen halt einfach so ein paar Sachen dazu. Und dann kommt ja die Familie noch dazu. Wir hatten Osterfeiertage, die ja auch noch da waren und dazwischen noch reinfielen, die aber wunderschön waren dieses Jahr, muss man sagen. Wir waren bei der Familie und haben ganz, ganz schön zusammen gefeiert. Und auch ist es einfach so schön, auch mit Kindern, finde ich, Ostern zu feiern und so diese Traditionen dann irgendwie auch hochzuholen. Und nee, das war richtig schön. Wir haben ganz tolle Ostern dieses Jahr verbracht, war ja auch herrliches Wetter. Also zwischenzeitlich war auch mal wieder ein bisschen kalt, aber sonst war es ja wirklich auch tolle Ostern dieses Jahr, dass man immer mal raus konnte und so. Von daher, genau, bisschen jongliert, aber alles okay.
Ging sich das mit den Betreuung von deinen Frauen aus? Die hatten ja alle auf einmal geboren. War es dann so, dass es bis Ostern der grobe Teil erledigt war oder hatte deine Vertretungskollegin viel zu tun?
Nee, das war okay. Also man muss sagen, dadurch, dass der Bus vorher bei mir angehalten hat, konnte ich da ein bisschen was machen und ganz viel konnte ich telefonisch noch machen, wenn kleine Fragen dann da waren, das schon. Aber tatsächlich so diese ganz klassischen Ostersonntag, Ostermontag, da hatte ich wirklich Zeit komplett für die Familie. Drumherum hat man immer ein paar Besuche mal gemacht. Aber das ist ja auch vollkommen okay und das schluckt dann ja auch nicht so viel Zeit. Von daher, nee, waren es dieses Jahr wirklich eigentlich auch aus dessen Hinsicht entspannte Ostern.
Und ein guter Cliffhanger. Man freut
richtig
sich quasi.
Guter Cliffhanger.
Man freut sich quasi auf die nächste Staffel.
Ja, man freut sich auf die nächste Staffel, auf die nächste Ostern. Ja, von daher würde ich sagen, meine Woche war von 1 bis 10. Sagen wir mal so, wie beschreibt man diese Serie? Ich glaube, man springt sehr viel von A nach B. Es gab sehr viele verschiedene Handlungsstränge, die am Schluss schon zusammenliefen, aber zwischendurch ein bisschen wirrwarr waren. Der Cliffhanger war da, aber wo man denkt, boah, kennst du so Serien, wo man sagt, naja, den Handlungsstrang hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht.
Warum ist der jetzt noch da reingekommen?
Ja, genau, dann hätten die lieber den anderen ein bisschen mehr gemacht und dann, manchmal hat es, also weißt du, so Nebenrollen, wo du dir denkst, hatte für mich jetzt dann nicht so eine Bedeutung, so war's.
Mhm. Fasst es ganz gut zusammen, finde ich. Also,
oder?
Aber weil wir gerade schon darüber gesprochen haben, wie es mit der Betreuung war, vielleicht interessiert es euch, das Baby hat leider nicht auf mich gewartet. Und es hat auch noch ein zweites Baby nicht auf mich gewartet. Also ja, meine Vertretungskollegin hatte ordentlich zu tun. Und auch bei den anderen Frauen kam die eine oder andere Frage auf, die sie aber gut klären konnte, weil, du hast sehr es gerade schon gesagt, und ich hatte es ja auch in der letzten Folge schon erzählt, ich war im Urlaub. Ich habe es auf Instagram gestern schon geteilt. Wir waren auf den Malediven, wir haben uns einen Traum erfüllt, die Malediven zu besuchen und das einmal live und in Farbe zu sehen, was man so von den Bildern und von Social Media kennt. Und ja, ich kann an der Stelle sagen, es ist wirklich so, wie man es von den Bildern kennt. Das Wasser ist so blau und so glasklar. Ich habe in meinem Leben sowas noch nie gesehen und habe nicht geglaubt, dass es wirklich so ist. Und wir haben wirklich einfach mal nur in dieser Zeit, wo wir dort waren, nichts gemacht.
Oh, wie herrlich. Was auch schön.
Das heißt, obwohl man sagt immer so, nichts gemacht stimmt ja auch nicht so ganz. Man hat ja was gemacht. Man hat gelesen, wir waren ganz viel im Wasser, wir sind geschnorchelt, wir haben ganz viel auch miteinander gespielt, so Gesellschaftsspiele und gerätselt miteinander und auch miteinander gelesen, Schmausi und ich. Das war wirklich toll, aber man war so ganz bei sich irgendwie, weil es keine Ablenkung von außen gab.
Und auch einfach mal diese Dinge in Ruhe zu tun.
Ja, ne?
Und
total.
Einfach auch dieses Lesen und wenn es dann eine halbe Stunde geht, eine Stunde geht, anderthalb Stunden, ist es ja völlig wurscht. Einfach die Zeit auch so ein bisschen laufen zu lassen, so wie es kommt.
Ja, und ich habe mir, ist ja auch das war wirklich so schön und ich habe mir dann auch gedacht, wenn schon, denn schon, jetzt entschleunigst du richtig und ich habe Social Media Detox gemacht.
Toll.
Und da hatte ich erst so ein bisschen Sorge, weil du hast ja schon immer das Gefühl von FOMO. Wir durch unseren Alltag bei Hallo Hebamme, wir sind ja täglich viele Stunden auf Social Media unterwegs. Du hast ja das Gefühl, du bist bei so vielen Dingen auch irgendwie live dabei, obwohl du ja gar nicht live dabei bist, aber durch Social Media bekommst du ja alles mit und du hast ja immer Angst, was zu verpassen. Und dann dachte ich erst so, boah, kriege ich das hin? Wird mir das gut tun? Aber ich habe am Anfang, der ersten Tage war es manchmal immer so geneigt, auf die Apps wieder zu gehen und irgendwo sich durchzuscrollen und up to date zu bleiben. Und dann so am dritten, vierten Tag habe ich das angefangen total zu genießen und habe dann mal nachgeschaut. Es gibt dafür auch einen Begriff, der heißt JOMO, Joy of Missing Out. Das habe ich total gefühlt. Das habe ich total gefühlt. Und ich habe dann wirklich gar nichts mitbekommen in dieser Zeit und dann auch gemerkt, eigentlich fehlt mir gar nicht so viel und hatte dann gestern ein bisschen Sorge, als ich den ersten Tag dann wieder rein bin und dann hatten wir ja auch den Wechsel und ich bin wieder rein. Diese Reizüberflutung, ich hatte wirklich Angst, dass ich abends im Bett liege und anfange zu zittern.
Weil wirklich ja, dann so merkt viel man erstmal wieder, was auf einen einprasselt, ne? Und wie schnell dann doch
und
diese
ungefiltert und schnell. Mhm. Also Wahnsinn, diese Kurzvideos und die Informationen da und die Story da und dann ist nickst du noch da mal rein. Und dann hatte ich dann doch das Gefühl, ich muss mich schnell jetzt wieder überall mal durchgucken, wie geht's allen? Ist das Kind dort schon da? Wie geht's der Familie da? Also so ein bisschen, ne, dass man einfach auch up to date bleibt von den Creatorinnen und Creatern, denen wir folgen. Aber nee, das fand ich dann auch wieder schön, gestern da zurückzukommen und mich wieder durchzuscrollen und man findet schnell wieder rein. Ne? Also, also wer Sorge hat, dass er dann doch nicht so schnell wieder rein will,
das passiert nicht.
Ratzfatz, ratzfatz, dass ich dann wieder da war. Und ja, ich werde noch wirklich lange an den Urlaub zurückdenken, aber nicht nur, weil es unglaublich schön war. Eine Sache war nicht so schön. Mich hat am letzten Tag vor Abflug ein kleines Tierchen erwischt. Ich weiß nicht, ich glaube eine Mücke war es nicht. Ich weiß aber auch nicht so richtig, was es war und ich habe deswegen ganz viele kleine Stiche, die mich sowas von doll jucken, an Arm, Rücken und den Beinen. Ich sehe aus, als hätte ich Windpocken. Und das juckt auch, als hätte ich Windpocken. Oh. Und das ist natürlich echt so ein bisschen.
Das ist natürlich nicht so schön.
Ich habe dann angefangen, erstmal mit einem Antihistaminikum zu kriegen. Das hat aber überhaupt nicht geholfen. Und dann hatte ich glücklicherweise unsere Hautschutzcreme dabei. Und die ist jetzt der Gamechanger. Die mache ich so richtig dick dann als Punkte drauf. Wie man das bei Kindern immer macht, die Creme so Punkte auf die Stellen, lass das kurz einwirken, verreibt es dann. Und da habe ich dann wirklich das Gefühl, jetzt der Juckreiz wird deutlich besser. Und das heilt jetzt auch nach und nach ab, weil das ist wie entzündet auch. Also die, das ist von einem
Moment auf den anderen. Vielleicht war es ein Sandfloh.
Ich habe keine Ahnung. Also das kann ja fast nichts anderes sein. Aber warum hat es nur mich erwischt und warum am letzten Tag? Das ist ein scheiß Cliffhanger. Ja, wenn ich das jetzt mal sagen darf. Das ist wirklich ein beschissener Cliffhanger.
Sagen wir mal, und das am letzten Tag. Also man kann es ja von zwei Seiten sehen. Erstens gut, dass es am letzten Tag war, weil du hattest dann einen schönen Urlaub. Stell dir vor, es wäre dir am ersten Tag passiert.
Ich konnte gar nicht schlafen dann den ersten zwei Nächte. Das war so
also
schlimm.
Dann warst du einfach wieder zu Hause, aber du hattest einen schönen Urlaub. Andererseits natürlich jetzt nicht das schönste Ende für einen Urlaub.
Ja,
also aber man sieht es dir nicht so an. Ich sehe es nicht so arg, wenn du vor mir jetzt. Also ich denke jetzt nicht, oh, was hat denn die
ich
da?
Hab gesagt, glücklicherweise im Gesicht habe ich nur zwei kleine Stellen abgekriegt. Stell dir mal vor, mein ganzes Gesicht wäre voll, ne? Da würde man so denken, nach dem Urlaub, boah, nee, bitte zum Hausbesuch, nee, schick deine Vertretungskollegin, was ist denn mit dir passiert, wo war die denn? Schick mal die Vertretungskollegin wieder vorbei, du kommst mir nicht durch die Tür.
Also, falls jemand von euch wissen könnte, was das ist, schreibt doch uns bitte gerne einmal damit wir es richtig behandeln können.
Zusammenfassend also, kann man sagen, war eine geile Serie, war spannend, toll, sehr schön, aber der Cliffhanger, der war einfach nix. Das ist so eine, wo man sich dann fragt, hä?
Schade.
Was
war
jetzt?
Eine richtig gute Sendung, aber gegen Ende hätten sie sich was einfallen lassen müssen.
Genau so. Das habe ich ja noch nie gehört. Echt jetzt?
Das habe ich nicht gewusst. Nee, oder?
Hallo, Hebammenwissen.
Wir widmen uns heute einer Person, die eigentlich gar nicht so häufig im Fokus steht. Und schön, dass wir heute diese ganze Folge, beziehungsweise unser Hebammenwissen-Teil, eigentlich dieser Person widmen, weil sie eine so wichtige Rolle für die Frau hat. Jetzt habe ich schon verraten, es ist nicht die Frau. Wir werden heute über die Geburtsbegleitung sprechen. Also die Person, die die Frau in den Kreißsaal zur Geburt begleitet.
Und die jetzt eine so wichtige Funktion und Aufgabe, weil sie eben die Gebärende emotional, aber auch einfach körperlich so toll unterstützen und begleiten kann. Und ja, jede Frau ist unter der Geburt anders. Jede Geburt an sich ist aber auch einfach anders. Und jede Begleitung ist auch so ein bisschen anders. Aber was wir schon erleben, was viele gleich haben, ist, dass sie sich vorher viele Gedanken machen. Sowohl die Gebärende, wen möchte ich denn mitnehmen als Begleitung, aber auch dann die Geburtsbegleitung an sich. Ja, welche Aufgabe habe ich denn eigentlich? Ist es nur nebendran sitzen oder sollte ich irgendwas Spezielles beachten? Deswegen schön, dass wir heute in der Folge auch darüber sprechen können.
Ja, total, weil diese Person während der Geburt auch, wir kommen ja gleich dazu, wie präsent ist sie oder was sind die Rollen, was sind die Aufgaben dieser Begleitperson, aber trotzdem präsent für die vertraute Person ist, weil sie zur Unterstützung bei Geburt dabei ist. Und alleine, dass diese Person da ist, anwesend, dass sie als emotionale Stütze mit dabei ist, ist heutzutage für die Frauen enorm wichtig.
Wir starten direkt mal mit dem Thema, was du gerade schon gesagt hast, warum ist diese Geburtsbegleitung eigentlich so wichtig? Weil sie einfach der Gebärenden ein Gefühl von Sicherheit, aber auch Geborgenheit, wie du das gerade so schön gesagt hast, vermitteln kann, in einer ja unbekannten Umgebung. Also egal, an welchem Geburtsort man sein Kind ja auf die Welt bringt, ist es ja so, dass man diese Räumlichkeiten nicht kennt. Und wenn man sich auch fürs Krankenhaus als Geburtsort entschieden hat, dann ist es ja ganz häufig auch so, dass viele Frauen für die Geburt ihres Kindes zum allerersten Mal in ein Krankenhaus, in eine Klinik gehen, wenn sie ein Kind gebären. Und dort sind ganz andere Gerüche, eine ganz andere Atmosphäre. Man ist so ein bisschen aufgeregt, ja, die Gänge, man muss sich erstmal zurechtfinden. Die Kliniken sind ja auch in der Regel nicht ganz klein. Zwar ist alles gut beschildert, aber trotzdem ist man ja vielleicht auch so ein bisschen aufgeregt. Und das ist natürlich toll, wenn man jemand an der Seite hat, der einen ja an die Hand nimmt, da begleitet, einen da durchführt und ja, man das nicht alleine machen muss.
Total, das fühle ich total. Also für uns ist es ja Alltag, in der Klinik zu sein. Aber ich glaube, man darf diesen Punkt wirklich nicht vergessen, den du gerade gesagt hast, dass es für viele kein Alltag ist und man vor Krankenhäusern auch einfach Respekt haben kann. Ne?
Mir wurde das immer so ganz bewusst. Schmausi war, wo sie kleiner war, noch ganz oft bei den Teamsitzungen im Kreißsaal dabei, bei den Hebammenteamsitzungen. Und immer, wenn wir die Klinik betreten haben, war die immer so, und Mama, hier stinkt's. Und ich habe gesagt, ich rieche das gar nicht.
Wir riechen das gar nicht
mehr. Nach all den Jahren, für uns ist es so normal. Mhm. Ne, aber da ist so dieser ganz spezielle Geruch. Und das ist immer
ja,
mir so
ein Desinfektionsmittel. Und also man kann das ja irgendwie
gar nicht
so beschreiben, wie es ist.
Ja.
Ja, aber es ist, wo ja viele Menschen in Krankenhäusern arbeiten, trotzdem ein besonderer Ort, der für viele nicht so zugänglich ist. Oder man einfach noch nicht so viele Berührungspunkte hat, was ja völlig in Ordnung ist und ja eigentlich auch gut. Aber es ist ja nicht nur das Begleiten oder auch einfach mit Dasein, also das schon auch, sondern auch diese emotionale Stabilität, die man eben mitgibt. Ne? Also es ist eine Person da, die man kennt, der man auch vertraut. Und das kann sich natürlich auch positiv auf den Geburtsverlauf auswirken, weil man entspannen kann, loslassen kann, sich völlig hingeben kann. Und das ist natürlich auch wichtig für eine Geburt.
Es gibt sogar Studien inzwischen zu diesem Thema. Und die haben gezeigt, dass Frauen, die wirklich eine kontinuierliche Unterstützung während der Geburt erhalten haben, wie das ja bei einer Geburtsbegleitung der Fall ist, die ist in der Regel ja wirklich von Anfang bis Ende komplett mit dabei, dass diese Frauen eben oft kürzere Geburten haben. Ich glaube, das ist für viele Frauen ein wichtiger Aspekt. Auch, dass weniger Interventionen stattfinden, wurde dabei herausgefunden, dass es einen geringeren Schmerzmittelbedarf gab und dass die Geburtserlebnisse in der Regel als positiver empfunden wurden. Und finde ich, das sind ja tolle Argumente dafür, dass ja einfach jemand mit an der Seite ist.
Total, weil es einfach eine Entlastung auch für die Gebärende ist, mental, aber eben auch praktische Unterstützung mitbietet, dass die Geburtsbegleitung zum Beispiel Massagen machen kann, Trinken anreichen kann und ähnliches. Wir kommen gleich nochmal genauer auf die Aufgaben. Aber wer kann denn eigentlich mit in den Kreißsaal kommen? Wer kann als Geburtsbegleitung mit dabei sein? Da gibt es ganz verschiedene Personen. Die häufigste, die wir ja auch sehen und kennen, sind Partner oder Partnerin. Das ist meistens die klassische Wahl. Oft die erste Bezugsperson, die eigentlich gewählt wird, mit in den Kreißsaal zu gehen. Und man hat hier auch das Gefühl einfach der Verbundenheit, der Zusammengehörigkeit, auch diese Geburt gemeinsam zu erleben, was ja auch ein Start als Familie in das neue Familienleben, in den neuen Lebensabschnitt sein kann. Aber auch hier kann es bei dem Partner oder der Partnerin zu Überforderungen kommen. In dem Sinne, dass man auch an seine Grenzen stößt. Wir wissen, eine Geburt kann auch unterschiedlich lang andauern. Und wenn eine Geburt wirklich über mehrere Stunden geht, was ja völlig normal ist, was ein normaler Geburtsverlauf sein kann, stoßen da doch manche Geburtsbegleitungen einfach an ihre Grenzen, wo sie merken, boah, okay, ich muss jetzt mal hier kurz Luft schnappen, ich muss vielleicht auch mal was essen und selbst mal was trinken, weil nach mehreren Stunden, klar, muss man auch die Energie hier selbst einmal auftanken. Und wichtig ist es aber, glaube ich, auch da mit Partner und Partnerin vorher zu besprechen, was sind die gemeinsamen Erwartungen und auch die Wünsche an die Geburt, ne? Vor allem von der Gebärenden aus, dass eben dann Partner und Partnerin sie optimal während der Geburt unterstützen und auch hier für sie kommunizieren können, falls sie es nicht mehr kann.
Was wir auch immer mal wieder in unserer Hebammenarbeit im Kreißsaal erleben, ist, dass nicht Partner oder Partnerin an der Seite sind, sondern die Schwester. Oder auch die Mutter kommt immer mal wieder mit dazu. Oder auch eine ganz enge Freundin ist immer mal wieder mit dabei. Und das kann verschiedenste Gründe haben, wie das dann eben zustande kommt. Das kann kulturelle Hintergründe haben. Das kann einfach sein, dass die Frau für sich entschieden hat, nee, mein Partner, meine Partnerin möchte ich bei der Geburt nicht dabei haben. Ich möchte jemand an meiner Seite haben, mit dem ich mich emotional eng verbunden fühle, aber vielleicht doch nicht ganz so nah bin wie mein Partner, Partnerin. Ich möchte vielleicht auch, dass die gewisse Dinge einfach nicht sehen. Da fühle ich mich in dem Rahmen irgendwie wohler. Und was natürlich auch oft reinspielen kann, gerade wenn die Wahl bei der Geburtsbekleidung auf die eigene Mutter fällt zum Beispiel, dass man sagt, ja, ich hätte gern jemanden dabei, der schon Erfahrung mit dem Thema Geburt gemacht hat. Und das traue ich jetzt meiner Mama vielleicht eher zu, mich da optimal in dieser Situation zu unterstützen und zu begleiten, als mein Partner, meiner Partnerin. Und was man da aber auch immer so ein bisschen für sich im Hinterkopf behalten muss, wenn das so ein bisschen das Ausschlagskriterium für die Wahl ist, dass man einfach schauen muss, dass natürlich die eigenen Erfahrungen mit der Geburt da immer mit reinspielen können. Und dass ihr da einmal ganz klar darüber sprecht, dass diese eigenen Ängste, die vielleicht dadurch entstanden sind, oder diese eigenen Erfahrungen, die man während der Geburt gemacht hat, nicht so sehr in eure Geburt quasi dann hineinwirken, weil das kann dann wiederum ja auch manchmal zu Problemen im Kreißsaal führen. Das erleben wir immer mal wieder, ne?
Das erleben wir immer mehr und wir möchten ein Thema heute auch, beziehungsweise eine Person nicht auslassen, über die wir auch heute gerne noch sprechen möchten. Und das ist eine Doula oder auch eine professionelle Geburtsbegleitung, wie man sie nennt. Falls ihr den Begriff noch nicht gehört habt oder nicht wisst, was eine Doula ist, es ist eine speziell geschulte, aber nicht medizinische Geburtsbegleitung. Oft mit eigener Geburtserfahrung, also die Frauen haben oft eigene Kinder schon geboren und die zeigen eben eine konstante Präsenz, während die Frau ihr Kind gebärt. Und was kann eine Doula machen? Sie kann Ängste nehmen und Kraft geben, stärken und bestärken. Nur eben, dass sie speziell nochmal dafür geschult wurde und einfach sich wirklich ganz auf die Schwangere fokussiert, kann auch Massagen oder Atmungsanleitungen geben und bei verschiedenen Geburtspositionen begleiten. Der Unterschied zum Beispiel zu uns Hebammen ist, dass Doulas keine medizinischen Anwendungen durchführen dürfen, wie zum Beispiel eine vaginale Untersuchung. Sie dürfen auch keine Medikamente geben oder eben auch die Geburt an sich leiten. Das heißt, CTGs bewerten, dokumentieren und allem drum und dran. Also sie ist wirklich wie eine Geburtsbegleitung bei der Frau mit dabei, aber ohne, dass sie eben medizinischen Einfluss auf die Geburt nimmt.
Ich finde das wirklich eine tolle Sache, dass es das gibt, weil man muss ja schon sagen, eine 1:1-Betreuung ist ja das, was wir uns für alle Gebärenden irgendwie wünschen. Aber im klinischen Alltag, wir wissen es selber, wir arbeiten in einem Perinatalzentrum Level 1, ist es manchmal einfach nicht möglich, wenn der Bus vorfährt. Und gerade dann kann eine Doula eine wundervolle Ergänzung einfach sein zu unserer Arbeit als Hebamme im Kreißsaal. Und das ist ja wirklich auch was, was wir erleben und was uns dann auch unseren Arbeitsalltag erleichtert. Und wir die Frauen auch dann in dem Moment, wo wir dann halt leider nicht komplett an der Seite sein können, in guten Händen einfach wissen. Und deswegen auch für euch an der Stelle, wenn ihr euch fragt, na, ist das denn wirklich so gerne gesehen? Hört man irgendwie nicht ganz so viel darüber? Wie ist denn eure Einschätzung dazu? Also ich kann nur von unserem Haus sprechen. Bei uns in der Klinik sind die gern willkommen, gerade wenn es im Geburtsplanungsgespräch schon angesprochen wird, wenn das bekannt ist, wer da kommt, gar kein Problem.
Genaue Zahlen zu der Doula-Begleitung, aber auch Schätzungen gehen davon aus, dass ungefähr 1-3% aller Geburten von einer Doula begleitet werden. Tendenz ist steigend, weil, du hast den Grund auch gerade schon genannt, wir Hebammen teilweise eine 1-zu-1-Betreuung einfach nicht gewährleisten können. Und dazu auch nochmal, die WHO empfiehlt wirklich eine kontinuierliche Unterstützung unter der Geburt. Und Doulas gelten hier einfach als tolle Option zu, wie du gerade gesagt hast. Also wir geben natürlich auch immer unser Bestes, die Familien 1-zu-1 zu betreuen. Aber es kommen Situationen, wo das einfach nicht möglich ist.
Oder auch als Ergänzung dazu. Ne? Man muss ja immer klären, genau, wie viele Begleitpersonen, kommen wir gleich auch nochmal drauf, sind denn im Kreißsaal zulässig. Und wenn man dann sagt, okay, 2 sind von vornherein möglich, ist es ja gar kein Thema, dass sie quasi
Eine Person davon ist.
Also wichtig ist auch da wieder, Kommunikation ist key. Wenn ihr das plant, vereinbart unbedingt in Geburtsplanungsgesprächen der Klinik, sprecht das an, dass ihr diesen Wunsch habt, und dann wird in der Regel da immer ein Weg gefunden.
Aber wie wählt man denn jetzt die Begleitperson für die Geburt aus?
Casting.
Genau, ganz klar. Einmal vorführen. Alle dürfen antanzen, vorsprechen. Ja, so wär's. Nein, das darfst natürlich du als Gebärende ganz frei entscheiden, wer dich begleitet. Und hier gibt es auch keinen richtigen und falschen Weg. Und man muss das auch nicht direkt und gleich zu Beginn zum Beispiel der Schwangerschaft entscheiden. Man darf auch die Meinung zwischendurch auch nochmal ändern, ne? Also wichtig ist so ein bisschen, wie fühlst du dich? Wen kannst du dir dabei vorstellen? Wo hast du auch das Gefühl, dass du dich fallen lassen kannst, ne? Jede Frau ist da wirklich auch ganz individuell und kann sich auch während der Schwangerschaft nochmal ändern. Und da hast du natürlich auch dann den Freiraum zu sagen, okay, ich hätte, glaube ich, gerne, dass du und du mit dabei bist. Und ich würde mich freuen, wenn ihr als Geburtsbegleitung mit dabei seid. Und falls du kurz vor Geburt wirklich denkst, oh nee, das kann ich mir jetzt doch gar nicht vorstellen, möchten wir dich heute ermutigen, diese Person einfach wieder auszuladen, zu sagen, hör mal zu, ich mache das jetzt einfach mit der und der Person zusammen und damit, glaube ich, fühle ich mich gut und da kommen wir gut mit durch und ich freue mich, dir dann irgendwann mitteilen zu können, wann das Baby geboren ist.
Absolut, das finde ich auch so wichtig, dass du das gerade gesagt hast, weil eine Geburt ist ja keine Pflichtveranstaltung für Angehörige. Das Gefühl hat man manchmal so in der Schwangerschaft. Das ist ja auch ein ganz intimer, persönlicher Prozess, der ja die Frau vor eine Herausforderung stellt, die so ja einmalig immer nur während der Geburt auftritt. Und da ist es einfach wichtig, sich vorab folgende Fragen zu stellen, finde ich als Frau. Ne? Wem vertraue ich? Das hatten wir jetzt, glaube ich, schon mehrmals. Aber wem vertraue ich nicht nur? Wer gibt mir auch Kraft, die Geburt durchzustehen, die Geburt zu bewältigen? Und da ist nicht jede enge Bezugsperson auch automatisch geeignet. Davon gehen viele immer aus. Aber wenn sie dann doch mal vielleicht genauer drüber nachdenken, über so spezielle Situationen, wird dann vielleicht doch ganz sagen, nee, vielleicht brauchst da doch jemand anderen an meiner Seite. Und
oder eben auch keinen.
Auch das. Es gibt ja
wenn
genug Frauen,
die... Wenn man zum Beispiel auch sagt, ja, hey, ich mache das jetzt alleine. Ich gehe jetzt in den Kreißsaal. Ich fühle mich da wohl. Ich schaffe das. Ich habe die Hebamme um mich rum. Ne? Und da fühle ich mich jetzt auch mit am wohlsten. Das ist auch völlig legitim und sollte auch nicht bewertet werden, wenn man jetzt beschließt, einfach zu sagen, hey, das mache ich jetzt ganz alleine und das kann auch ein wichtiger Prozess der Selbstbestimmung und Selbstkontrolle sein, sich fallen zu lassen, dass auch keiner einen sieht währenddessen, wenn man es denn vielleicht auch nicht möchte. Und hier ist natürlich wirklich eine intensive Hebammenbetreuung sehr wichtig, dass eben trotzdem eine Person da ist, die einen durch die Geburt begleitet. Das muss man schon sagen, aber wenn das zum Beispiel gewährleistet ist, auch völlig in Ordnung, ganz alleine zur Geburt zu gehen.
Absolut. Ich möchte noch mal kurz auf den Punkt kommen, welche Besonderheiten es bei einer Klinikgeburt gibt, was die Anzahl der Personen angeht. Ich habe das vorhin gerade schon angesprochen bei der Doula. Da habe ich schon angeteasert, dass es so in der Regel 1-2 Begleitpersonen während der Geburt im Kreißsaal erlaubt sind. Aber mein Tipp an der Stelle, fragt aktiv nach. Entweder, wenn ihr so einen Informationsabend besucht, ne, wo der Kreißsaal genauer vorgestellt wird, die Geburtshilfe genauer vorgestellt wird, da könnt ihr fragen. Ihr findet häufig aber auch die Informationen auf den Webseiten der Kliniken oder spätestens beim Geburtsplanungsgespräch könnt ihr natürlich einmal nachhaken, wie viele Personen dürfen dabei sein. Wie gesagt, in der Regel sind das so 1-2, das ist so das Gängige. Und das macht ja auch Sinn, ne, dass die Gebärende auch nicht zu sehr abgelenkt wird. Je mehr Personen auch im Raum sind, ne, meistens haben die Räume auch gar nicht so die Kapazität, dass mehr Leute reinpassen. Und dann ist ja immer auch die Frage, möchte man wirklich mit so vielen Personen diesen intimen Moment teilen? Ja, nein. Also 1 bis 2 finde ich schon, ist völlig auch ausreichend, oder?
1 bis 2 völlig ausreichend. Man muss ja auch sagen, man darf auch nicht vergessen, dass ja wir Hebammen und so ja auch noch mit anwesend sind. Das heißt, wir kommen ja on top noch dazu. Vielleicht nochmal ein Arzt oder eine Ärztin zwischenzeitlich, wenn man sie benötigt. Das heißt, dann ist da wirklich schon was los. Also dann ist es da auch schon trubelig. Und dann sind 1 bis 2 Personen wirklich gut. Aber auch nicht, wenn ihr in einem Krankenhaus entbindet, sondern in einem Geburtshaus, klärt das da gerne auch ab. Die haben nämlich auch immer mal Regelungen, dass bestimmte Personenanzahlen in den Geburtshäusern mit erlaubt sind. Und man muss auch sagen, das ist ja keine Schikane von den Krankenhäusern, sondern wenn mehrere Gebärende einfach da sind, gilt es auch zum Schutz von denen. Das heißt, der Kreissaal ist ja auch mal abgeschlossener Bereich. Und dass eben auch keine Laufkundschaft stattfindet, dass jede Schwangere, die mit Wehen vielleicht auch im Gang unterwegs ist, ihre Ruhe hat, in einem geschützten Raum ist und man eben auch ja nicht dafür sorgt, dass vor den Kreißsaaltüren laute Gespräche geführt werden, ständiges Rein und Raus, Türen knallen hier und so, sondern dass es ein ruhiger Raum bleibt für die Gebärenden.
Wenn ihr jetzt vielleicht noch so hin und her gerissen seid, und manchmal orientiert man sich ja auch gerne so an anderen Frauen.
Na, wer haben die denn eigentlich gemacht? Ja. Wer war bei euch dabei?
Fragt da mal in eurem näheren Umfeld rum. Wir haben aber auch aktuelle Zahlen für euch dabei. In Deutschland sind bei circa 85-90% der Geburten Partner bzw. Partnerin mit dabei. Und bei den restlichen circa 10-15% sind es andere Begleitpersonen, wie eben vorhin schon genannt, Mütter, Freundinnen, die Doulas oder eben auch, dass Frauen alleine gebären und gar keine Geburtsbegleitung mit dabei haben.
Gerne würden wir auch nochmal auf das Thema Männer im Kreißsaal zu sprechen kommen, weil das gibt's ja noch gar nicht so lange.
Erstaunlich eigentlich, oder?
Erstaunlich, weil in den 70ern waren die Männer im Kreißsaal gar nicht üblich und teils sogar noch verboten. Und 70er Jahre, die sind jetzt ja gar nicht so weit eigentlich entfernt, was für eine große Wandlung da stattgefunden hat. Also dieser Wandel kam teilweise auch durch die Frauenbewegung und auch das neue Wahrnehmen der Vaterrolle. Und heute ist es völliger Standard, dass die Männer bzw. Partner oder auch Partnerinnen mit in den Kreißsaal kommen und mit dabei sind.
Ist doch eigentlich eine schöne Entwicklung, oder? Ja. Weißt du, ob dein Papa damals bei der Geburt dabei war?
Ja, ich bin ja so ein kleiner Sonderfall. Ich bin ja fast auf dem Parkplatz geboren, von daher hatte mein Papa ein Schulfest und er war nicht da und meine Mama hat Wehen bekommen und hat ihn dann angerufen und gesagt, boah, die sind relativ stark, du musst jetzt kommen. Und von der ersten Wehe bis zu meiner Geburt verliefen 41 Minuten, also ich war zügig unterwegs.
Sehr eilig, du wusstest ja, wie es geht, du hattest ja quasi, ne, du hattest den Weg ja schon, du wusstest Hebamme, Geburtsmechanik, das war alles schon in dein Gen.
So geht's, ne, die Drehung rechts, links rum, 90, 45 Grad, du, das hatte ich da damals schon drauf.
Ja, wir sagen, es liegt, die Hebamme sein liegt in dein Gen, das war quasi klar.
Das war, nee, und somit hat mein Papa einfach meine Mama abgeholt, sie sind in den Kreißsaal gekommen und ich wurde geboren. Also war er mit anwesend, sagen wir auf der Fahrt, ja, er war auch mit im Kreißsaal, aber dann war ich ja schon da.
Warst du schon da? Mein Vater war nicht dabei, ich bin ja zu DDR-Zeiten noch geboren und da war es noch ganz unüblich, dass Männer bei der Geburt mit dabei waren und das war 1988. Gab es da eigentlich noch nicht. Also zu DDR-Zeiten und in den größeren Unikliniken, ich bin ja in Leipzig in der Uniklinik geboren, war das überhaupt gar nicht möglich, weil erstens so viele Geburten waren, das war ja geburtenstarke Zeit noch und da waren die Väter einfach nicht dabei. Die durften dann danach kommen, wenn die Frau dann auf der Wöchnerinstation war, aber während der Geburt war das absolut unüblich.
Ja, das war ja auch erst der Wandel, du passt ja genau in die Zeit, ne? Ja. Passt da schon noch rein.
Ja. Bin aber alt. Guck, bin du bist alt. Bin alt, ja.
Gar
kannst du ruhig jetzt
so
sagen.
Gar nicht so weit weg. Aber
was die paar Jahre ausmachen.
Ja, aber was die paar Jahre ausmachen, weil bei uns war es ja dann schon üblich. Aber genau, was macht eine gute Geburtsbegleitung aus?
Kommen wir mal zurück zum Thema.
Fahrtwegebegleitung. Die Frau sicher im Krankenhaus anbringen, dass man da gebären kann. Oder, also ich meine, die Situation kennen wir ja auch. Ne? Die rufen ja aus dem Auto schon an. Das Kind, ihr müsst hochkommen. Ne?
Ich werde nie vergessen.
Sofort kommt hoch, das Kind. Es kommt im Auto und wir rennen mit diesen Rollstühlen da ja wirklich hoch und rennen dann wieder den Kreis.
Weißt du noch, der eine Dienst, Marie, da haben wir wirklich gedacht, es ist versteckte Kamera. Das war noch vor Hallo Hebamme. Wir zwei hatten zusammen Nachtdienst im Kreißsaal.
Da sind wir dreimal hochgerannt.
Da hatten wir 3 Geburten auf dem Parkplatz. 2 Kinder sind im Auto geboren und
ein im RTW.
Und ein
Es war ein RTW mit
dabei. Ein war im RTW, eins war, du hast recht, RTW warst du, ich war Auto und dann eine Frau hast du noch gerade so runter in den Kreissaal gebracht. Ja. Das werde ich nie vergessen.
Wir sind noch nie so oft hoch und runter gerannt.
Wir waren durchgeschwitzt, völlig fix und fertig. Das ist doch ein Witz, wo die dritte Frau dann anrief, kommt hoch. Ich, das gibt's doch jetzt nicht.
Das gibt's doch nicht. Und wir sind immer so, ja, wo ist denn jetzt die Kamera? Also wir sind da, wir finden sie jetzt auch so mäßig lustig. Also es ist ja auch blöd für die Frauen, ne?
Und vor allen Dingen wirklich
so völlig gehetzt da anzukommen, ihre Kinder dann, wie gesagt, in Auto, RTW dann zu bekommen, dann teilweise kurz, schnell irgendwie im Kreißsaal, gerade noch aufs Bett und dann ist es schon da. Ja. Ist ja auch stressig für alle, ne?
Und ich werde nie
ist
vergessen, ja, ich werde auch nie vergessen, da die Geburtstag gleich bei mir im Auto, das war ein niegelnagelneues Auto, meine Sitze, ich werde das nie vergessen.
Das kann doch nicht sein. Wir müssen ja auch sagen, also der Geruch von Fruchtwasser und Blut, das kriegst du im Lebtag nicht mehr raus.
Ja, es war ein relativ neues Auto, das hat er dann noch mehrmals betont, ne? Da haben wir dann alle noch herzlich drüber gelacht danach, ja? Gesagt, ja, so ist es.
Aber stimmt, da sind wir gerannt, gell? Wie die Irren. Durch das Krankenhaus sind
völlig verrückt
gespurtet.
Völlig verrückt.
Da haben wir aber gesagt, zum Glück war Nacht. Ja, stell dir mal vor, es wäre Tag.
Das wäre gar nicht gegangen, wir wären mit den Bitten und dem Rollstuhl gar nicht so schnell durchgekommen.
Da wäre wirklich, also auch da hatten wir wirklich Glück, dass es Nacht war, dass wir da, stimmt, dass die Bahn frei war.
Völlig verrückt.
Wirklich, und die, völlig und dann verrückt immer, naja, also es war wirklich, das war wirklich irre. So eine war ich dann auch. Meine arme Mama. Mama, mir nochmal danke. Danke, dass du mich trotzdem gut geboren hast. Naja, aber was macht jetzt eine gute Geburtsbegleitung aus? Ruhe und Zuversicht ausstrahlen. Ich glaube, das ist wirklich wichtig. Und da muss man es auch sagen, egal in welchen Situationen. Weil die Frau ist ja selbst schon aufgeregt, ne? Auch in solchen Situationen den eigenen Stress und die Ängste versuchen im Griff zu behalten.
Ist gar nicht so leicht.
Es gibt Situationen, ich weiß, da ist es wirklich nicht einfach. Aber hier gilt auch, nicht nur die Schwangere oder Gebärende soll atmen, sondern ihr auch als Begleitperson in solchen Situationen. Es tut gut, tief durchzuatmen, sich kurz zu finden und dann selbst Stress und Angst so gut es geht zur Seite zu legen oder es dann eben mit anderen Personen im Raum zu besprechen, wenn man sich unwohl fühlt, ne?
Wichtig ist auch, die Bedürfnisse der Gebärenden wahrzunehmen. Das ist ja eine der Hauptaufgaben, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Weil viele denken ja wirklich, na, ich kann ja gar nicht viel machen. Aber doch, ihr könnt viel machen, wenn ihr einfach ganz präsent seid und das nicht überlagert. Ne, man denkt immer, man muss irgendwie. Aber nein, einfach da sein, aufmerksam beobachten. Und dann gibt's ganz viele nonverbale Signale, die Frauen während der Geburt aussenden. Und wenn ihr da ganz aufmerksam seid, wenn ihr einfach hinschaut, ne, wenig redet, ne, einfach aber da seid, dann könnt ihr die ganz bewusst auch wahrnehmen. Zum Beispiel diese über die Lippen lecken, das sind so ein Zeichen, ne, die Frau hat jetzt Durst. Oder auch wenn ihr seht, nee, die sind jetzt ganz trocken, die Lippen, einfach mal einen Lippenpflegestift von euch aus anbieten. Ne. Oder wenn ihr merkt, oh, okay, nee, jetzt ist irgendwie das Schweißperlen stehen auf der Stirn, die Haare sind nass, die Haare zurückbinden, ein kaltes Tuch mal anreichen. Das sind so ganz kleine Dinge, die so einen großen Unterschied für die Frau während der Geburt machen können. Und ja, das ist einfach so eine wichtige Aufgabe, die vorab gar nicht so oft als wichtig wahrgenommen wird. Aber doch, die machen den Unterschied am Ende des Tages.
Und wichtig auch, die Erwartungen und Wünsche an die Geburt zu besprechen, dass ihr einfach auch mit den richtigen Erwartungen in diese Situation und in die Geburt eben mit reingehen könnt. Aber vor allem auch, dass man während der Geburt auch akzeptiert, dass sich Nähe und Distanz relativ schnell ändern können. Es gibt einige Frauen, die suchen dann den Halt zum Händchen halten, festhalten, Geburtspositionen zum Beispiel, die vom Partner, Partnerin unterstützt werden können, die sich aber relativ schnell wieder ändern können, weil es dann doch nicht die richtige Position ist oder man jetzt kurz einfach nicht angefasst werden möchte. Das kommt auch immer so ein bisschen drauf an, in welcher Phase der Geburt vielleicht befindet man sich gerade an einem Übergang und dann ändert sich das nochmal. Das hat dann gar nichts mit euch zu tun, dass ihr falsch angefasst habt oder gerade falsch mit der Frau gesprochen habt. Das ist vielleicht manchmal auch gut zu wissen, dass sich das relativ schnell wieder in das eine oder in die andere Richtung schlagen kann. Oder auch Gebärende während der Geburt auf einmal sehr energisch werden können, ne? Sehr laut werden, auf einmal laut tönen. Und wir
auch schimpfen.
Auch schimpfen in alle Richtungen. Und da darf man auch mal schimpfen, weil es tut auch manchmal verdammt weh. Und wenn es eine Zeit dauert, dann darf man sich auch kurz mal beschweren und dann darf man das auch mal rauslassen. Und meistens tut das richtig gut und dann geht's auch wieder weiter.
Und nehmt das als Geburtsbegleitung nicht persönlich. Fühlt euch nicht angegriffen, fühlt euch nicht verletzt. Das ist eine Ausnahmesituation, die Geburt. Das können wir an der Stelle nur nochmal betonen und ist nichts, was gegen euch persönlich in dem Moment einfach gerichtet ist. Wie könnt ihr euch jetzt auf solche Situationen vorbereiten? Das ist schon wichtig, glaube ich, als Geburtsbegleitung nicht ganz unbedarft in eine Geburt reinzugehen, weil wenn man vorher schon mal ein bisschen was gehört hat, gelesen hat, so ein bisschen weiß, auf was man sich einstellen kann, ist das schon sehr, sehr sinnvoll. Es gibt Geburtsvorbereitungskurse, wo ihr als Geburtsbegleitung einfach mit dabei sein könnt und euch gemeinsam auf die Geburt vorbereiten könnt. Es gibt inzwischen aber auch tolle Lektüre, Bücher, Podcast-Folgen, ne, die ihr hören könnt, aber auch Dokus, die ihr euch einfach anschauen könnt, wo ihr ein sehr realistisches Bild von einer Geburt bekommen könnt und euch einfach mental auf die Geburt einstellen könnt, was euch dann in dieser Situation erwarten wird.
Und natürlich der Austausch auch über Wünsche, Vorstellungen und auch Ängste, das hatten wir eben schon angesprochen, aber auch nicht der Austausch nur mit der Frau, der Gebärenden, sondern vielleicht auch der Austausch mit anderen Vätern, mit anderen, die als Geburtsbegleitung einfach schon mal mit im Kreißsaal dabei waren. Und da könnt ihr auch gerne Fragen klären, sowas wie, was darf oder soll ich zum Beispiel tun? Gibt's No-Gos? Was soll ich lieber sein lassen? Was tut gut? Was hat schon während der Schwangerschaft geholfen? Das kann vielleicht auch während der Geburt helfen, ne? Also sich da einfach auch zu informieren, vielleicht auch auszutauschen mit anderen, die als Geburtsbegleitung schon mal mit dabei waren, ist auch unglaublich wertvoll, da Erfahrungen zu hören. Aber auch hier muss man natürlich vorsichtig sein, weil jede Geburt ist unterschiedlich, jede Geburt ist anders. Aber einfach mal ein Gefühl oder einen Gedanken dazu bekommen, kann das einfach auch gut sein. Zusätzlich kann es aber auch helfen, gemeinsam die Klinik oder das Geburtshaus zu besichtigen. Anja, du hattest es vorhin schon angesprochen, Thema Infoabende, die stattfinden, wo man einfach schon mal das Krankenhaus anschauen kann, den Kreißsaal anschauen kann, weiß, wo parke ich, wo fahren wir hin, wie ist der Weg dorthin, dass man eben gemeinsam auch hier so ein bisschen einen Plan hat. Und ihr als Geburtsbegleitung auch vertraut mit den Räumlichkeiten seid, es einfach schon mal gesehen habt und somit auch wisst, wo ihr eigentlich hinkommt.
Was ich auch sehr sinnvoll finde, schon in der Schwangerschaft, dass man sich so eine, na, ich nenne es jetzt mal Notfallstrategie, vielleicht zurechtlegt. Was passiert einfach in dem Moment, wenn man während der Geburt als Begleitperson merkt, Mist, das überfordert mich jetzt hier wirklich so sehr, ich kann nicht die Stütze sein, die hier gerade von mir erwartet wird und die auch gebraucht wird in dem Moment, kann vielleicht jemand anderes dann einspringen? Wer kann der oder die andere vielleicht sein? Also das finde ich gar nicht so dumm in der Schwangerschaft, schon sich da mal drüber Gedanken zu machen, weil wenn der Fall dann eintritt und man dann erst sich darüber Gedanken macht, dann ist es zu spät. Also dann hat man auch keine Chance mehr, noch eine Ablöse für sich quasi zu organisieren. Dann heißt Augen zu und durch, ja, und das ist natürlich vielleicht eine unschöne Situation auch für beide dann.
Total. Und eine Aufgabe fällt mir noch ein, nämlich auch die Kommunikation mit dem geburtshilflichen Team.
Stimmt.
Das ist natürlich auch sehr wichtig, weil die Frau ja auch während der Wehen manchmal vielleicht nicht mehr ganz so gut kommunizieren kann oder die Wünsche äußern kann, die in der Schwangerschaft zum Beispiel ganz wichtig waren. Und da seid ihr natürlich ein tolles Bindeglied zwischen der Frau und dem geburtshilflichen Team, Wünsche und Bedürfnisse auch von der Gebärenden zu äußern und zu kommunizieren, dass die beachtet werden, umgesetzt werden können oder man einfach genau überlegen kann, ob das vielleicht ein richtiger Weg ist.
Wir haben auch noch mal so ein paar Tipps für euch, was ihr konkret wirklich tun könnt während der Geburt. Ein paar sind immer schon mal wieder so durchgedrungen, aber jetzt könnt ihr noch mal Zettel und Stift zücken und noch mal wirklich notieren, was kann ich tun? Massieren zum Beispiel mit den Händen oder auch mit einem Massageball. Könnt ihr probieren. Manche Frauen mögen das unglaublich gerne während der Wehen oder auch in den Wehenpausen. Andere mögen es gar nicht, angefasst zu werden. Aber das kann zum Beispiel eine tolle Aufgabe für die Geburtsbegleitung sein. Du hast vorhin schon angesprochen, die Hand halten, ne? Gemeinsam Beckenkreisen, Geburtspositionen auszuprobieren, ne? Einfach eine Stütze sein, ja, auch mal Gegendruck auf die Hüfte zum Beispiel geben, ne? Wenn der Schmerz da stark ist oder gegen das Kreuzbein. Also da könnt ihr euch von der Hebamme tolle Möglichkeiten zeigen lassen, was ihr tun könnt, um die Gebärende aktiv zu unterstützen.
Aber auch Wasser oder zum Beispiel ein kaltes Tuch reichen, um abzutupfen und vor allem auch wirklich einen Schutzraum zu schaffen. Das bedeutet auch, legt eure Handys doch gerne mal weg. Social Media kann da auf jeden Fall warten, aber auch alle anderen. Und falls ihr merken solltet, dass eure Handys nicht mehr stillstehen, weil doch alle so aufgeregt sind oder vielleicht wissen, dass ihr im Kreißsaal seid und wissen wollen, wie es euch geht, dann könnt ihr natürlich auch die Kommunikation mit der Außenwelt übernehmen. Aber hier auch ganz klar, Handy sollte mehr zur Seite gelegt werden. Teilt gerne mit, dass ihr euch dann meldet, wenn das Kind zum Beispiel geboren ist und ihr dann auch alles weitere erzählen und besprechen könnt. Aber seid wirklich mit der vollen Aufmerksamkeit im Kreißsaal und auch bei der Frau mit dabei. Wir hatten es vorhin schon mal, Ruhe bewahren, auch nochmal als wichtigen Punkt angesprochen. Es ist nicht immer einfach und das wissen wir. Vor allem, wenn Situationen entstehen, die so nicht vorhersehbar waren. Aber versucht zu atmen, bei der Frau zu bleiben und vor allem auch, wie gesagt, die Wünsche der Gebärenden mit dem Team vor Ort einfach zu besprechen und da einfach dran zu bleiben. Und das Wichtigste seid ihr. Ihr als Person da zu sein, präsent im Raum bei der Gebärenden, weil ihr Schutz und Vertrauen in dieser Situation gebt, dass sie nicht alleine ist. Und damit tut ihr schon das Allerbeste, was ihr eigentlich tun könnt, was aber nicht immer die einfachste Rolle der Geburtsbegleitung ist, weil man sich oft so ein bisschen unnütz fühlt. Das verstehen wir auch, dass immer, wenn wir sagen, dieses Dasein ist so wichtig, ja, aber dann ist man da und dann ist man 6 Stunden da und dann ist man auch 9 Stunden da.
Und dann möchte die Frau vielleicht nicht angefasst werden, sie möchte keine Massage, sie möchte gar nichts.
Sie möchte einfach nur, dass ihr da sitzt. Und das wissen wir auch, dass das sehr herausfordernd sein kann, über mehrere Stunden einfach nur da zu sein. Aber deshalb möchten wir es jetzt hier auch nochmal sagen, es ist trotzdem das Beste, was ihr tun könnt.
Und eben weil es so wichtig ist, dass ihr einfach nur da seid und der Hauptfokus an diesem Tag ja auf der Frau, der Gebärende liegt, dürft ihr trotzdem euch selber nicht aus den Augen verlieren. Ne? Schaut drauf, dass ihr selber auch ausreichend trinkt und esst. Das ist ja was in Vergessenheit geraten kann, weil häufig ist es ja so, dass die Frau während der Geburt gar keinen Appetit hat, keinen Hunger hat, zweimal wieder kleine Schlückchen zu sich nimmt, aber nichts wirklich isst. Und dann kann es natürlich ganz schnell mal passieren, dass man dann eben auch diese 6, 7, 8 oder mehr Stunden neben der Frau verbringt und dann selber auch gar nicht ans Essen denkt. Deswegen packt für euch auch in die Tasche für die Geburt kleine Snacks mit ein, zum Beispiel Riegel oder so eine kleine Packung Nüsse, irgendwas, was vielleicht nicht ganz so stark riecht, was ihr schnell mal nebenher snacken könnt, weil das könnt ihr auch ganz unkompliziert einfach mal nebenbei im Kreißsaal zu euch nehmen, damit ihr bei Kräften bleibt. Wichtig ist, das solltet immer in der Tasche sein. Wenn ihr jetzt sagt, nee, das geht jetzt doch länger, ihr könnt euch auch in der Regel größere Portionen an Essen einpacken. In den meisten Kreißsälen ist eine Möglichkeit geschaffen, dass ein Kühlschrank vor Ort ist. Wir haben sogar 2 Herdplatten bei uns. Wir haben eine Mikrowelle, wo ihr euch was warm machen könnt. Da ist es natürlich dann auch mal möglich, dass ihr einen kurzen Moment rausgeht, dass ihr dann wirklich auch eine richtige Portion esst. Und die Lieferdienste kennen alle unsere Adressen. Auch ihr könnt euch natürlich auch was mit dem Lieferdienst in den Kreißsaal direkt bestellen und das dann essen, damit ihr eben bei Kräften bleibt, weil das ist schon sehr wichtig.
Ihr könnt auch wirklich gerne mal kurz den Kreißsaal verlassen, gerne dann in Absprache mit der Hebamme, dass sie dann einfach Bescheid weiß, dass die Gebärende dann kurz alleine zum Beispiel ist, dass ihr auch mal kurz Luft schnappen könnt. Frische Luft tut auch manchmal wirklich sehr gut, wenn es die Situation gut zulässt. Vor allem wirklich mal eine kurze Pause zu machen, selbst kurz durchzuatmen, tut einfach unglaublich gut, dass ihr auch mit Kraft und Energie einfach wieder zurückkommt. Aber auch bequeme Kleidung oder bequeme Schuhe dürfen nicht nur Gebärende tragen, sondern auch ihr, weil wir wissen auch, dass eine Geburt mal gerne über Nacht gehen kann. Und von daher ist es auch gut, dass ihr einfach eine bequeme Kleidung für euch dabei habt. Und gegebenenfalls nicht nur einen Notfallplan zu haben, wenn ihr denkt, dass ihr es nicht schafft, sondern auch, wenn eine Geburt wirklich, wirklich lange geht. Wirklich über den Tag, über die komplette Nacht und sich vielleicht in den nächsten Tag auch nochmal ziehen kann, was ja auch völlig normal sein kann und auch okay ist, dass ihr dann einen Wechsel einplant. Dass dann doch vielleicht die Mama, die Schwester, eine enge Freundin oder sowas kommt für 1, 2 Stunden, dass ihr euch kurz ausruhen und dann wieder zurückkommen könnt. Müsst ihr natürlich nicht, aber ihr könnt gerne auch mal darüber nachdenken und das ist völlig legitim und das dürft ihr euch auch gerne rausnehmen.
Über ein Thema wollen wir jetzt gerne noch mit euch sprechen. Das muss euch absolut nicht peinlich sein, aber das kommt halt immer mal wieder vor und zwar, dass die Begleitpersonen während der Geburt ohnmächtig werden. Man glaubt es kaum, aber das kommt gar nicht so selten vor. Und ich möchte mich jetzt weit aus dem Fenster lehnen, aber ich würde sagen, jede Hebamme hat das mindestens schon einmal
erlebt. Wenn nicht sogar häufiger erlebt. Es ist tatsächlich kein seltenes Phänomen, weil, wie gesagt, kein Essen, kein Trinken, man vergisst sich einfach auch in dieser Zeit. Dann ist das Kind geboren, der Adrenalinspiegel sinkt auch dann wieder bei der Begleitperson. Und dann merkt man erstmal, wie erschöpft man ist, wie müde man vielleicht auch ist, wie der Magen knurrt. Und
der Kreislauf schlapp macht.
Der Kreislauf schlapp macht und Bums macht's. Und da liegt man halt auf dem Boden, ne?
Ja. Und was viele auch unterschätzen ist, eine Geburt an sich ist ja nicht blutig, aber die Nachgeburtsphase, die Geburt der Plazenta kann eben doch etwas blutiger sein. Und dass manche dann beim Blick auf die Plazenta, den Mutterkuchen, auf einmal, ne, wie aus dem Nichts heraus umfallen, weil sie einfach das nicht sehen können.
Und da ist es wirklich wichtig zu sagen, falls ihr merken solltet, dass das passiert, frühzeitig kommunizieren. Einfach der Hebamme im Raum sagen, oh Gott, hör mir ganz kurz zu. Mir wird hier, glaube ich, gerade schwindelig, weil dann kann man euch helfen. Es ist kein Drama, es muss euch nicht peinlich sein. Aber lieber wir begleiten euch auf dem Boden, legen euch sicher hin, als dass ihr einfach umfallt und dann vielleicht noch eine Platzwunde habt oder euch anderweitig wehtut. Dann seid ihr nämlich der größere Notfall, über den wir uns vielleicht kümmern müssen, als dann um die Frau. Also besser bitte Bescheid sagen, dass wir euch unterstützen können, bevor Unfälle passieren. Und man muss auch wirklich sagen, der Kreislauf kommt relativ schnell wieder. Oder? Man muss es schon sagen.
In den meisten Fällen.
In den meisten Fällen.
Ich hätte eine Geschichte, die würde ich hier gerne noch zum Besten geben. Da ist der Mann umgefallen und wir haben ja diese kleinen Nachttische.
Ja.
Und dann ist der so ungünstig wirklich aus dem Nichts heraus umgefallen.
Auf den
Nachttisch. Während der Geburt und ist mit dem Kopf an die Ecke des Nachttisches und hatte sich eine Platzwunde zugezogen. Und wir waren aber wirklich Austrittsphase Geburt, also es konnte niemand auch sich dann in dem Moment um ihn kümmern. Dann hatte die Kollegin die Anästhesie gerufen. Die Anästhesie hatte sich dann um die Begleitperson, um den Mann gekümmert und wir haben uns eben um die Frau, um die Geburt gekümmert. Aber da war ein Tumult im Kreißsaal, weil die Frau sich dann Sorgen machte um den Mann, der sich so eine Platzwunde zuzog, weil der so ungünstig da drauf gefallen war. Das werde ich auch im Leben nie vergessen. Also das war wirklich, schlimmer geht immer. Aber das ist so glücklicherweise in all den Jahren nur einmal passiert, dass so eine wirklich ungünstige, blöde Situation geschehen ist. Und wie gesagt, wenn das passiert und ihr merkt, das ist so, dann ist das kein Drama. Wie du das gerade schon gesagt hast, Marie, dann sprecht es lieber einmal mehr an, als dass sowas passiert. Der hat dann auch danach gesagt, ich wollte einfach nicht in diesem Moment stören. Ich habe schon gemerkt, mir wurde schwungig, aber ich wollte halt nichts sagen, weil die Geburt stand kurz bevor. Aber ja, letztendlich hat es niemandem was gebracht, dass er da die Zähne zusammenbeißen wollte. Weil wenn der Kreislauf schlapp macht, dann macht er einfach schlapp. Ja, und dann zack, liegt nicht nur die Frau dann auf dem Bett, auf der Matte, sondern auch noch der Mann auf dem Boden. Also das kann niemand gebrauchen.
Und wie gesagt, auch die Begleitung braucht mal eine Erholung. Und das ist kein Egoismus, sondern reine Selbstfürsorge.
Jetzt haben wir viel über die vaginale Geburt gesprochen. Aber natürlich spielt eine Geburtsbegleitung auch bei einer Bauchgeburt, beim Kaiserschnitt, eine wichtige Rolle, ob geplant oder nicht geplant. Und deswegen wollen wir euch dazu auch nochmal ganz kurz einen kleinen Überblick geben, was denn da vielleicht für Aufgaben auf euch zukommen, beziehungsweise auf was ihr euch einstellen könnt.
Viele Dinge werden mit euch dann auch beim Geburtsplanungsgespräch besprochen. Wenn zum Beispiel schon im Raum steht, dass es zu einer Bauchgeburt, einem Kaiserschnitt kommen kann, dann werden die Abläufe mit euch besprochen und dann eben auch die Rolle von euch als Geburtsbegleitung. Oft ist es so, dass ihr dann mit in einen bestimmten Raum genommen werdet, wo ihr euch mit umkleidet, das heißt auch OP-Kleidung mit anzieht und dann eben mit in den Raum, in den OP-Saal kommt. Und hier sind eigentlich, egal ob dann geplant oder nicht geplant, die Geburtsbegleitungen oft am Kopf der Frau mit dabei. Das heißt, es wird ein großes Tuch aufgehängt, ihr seht auch nichts von der Operation, aber ihr seid einfach als emotionale Unterstützung am Kopf der Frau mit dabei, könnt hier gemeinsam sprechen, euch unterhalten und eben dann auch den ersten Schrei des Kindes willkommen heißen. Ihr seht das Kind auch ganz kurz und seid dann eben auch in dieser Situation mit dabei.
Und wichtig auch hier da die emotionale Stütze, Händchen halten, ne, einfach beruhigend zusprechen. Das ist wirklich eine ganz außergewöhnliche Situation, im OP zusammen zu sein, aber das eben gemeinsam durchstehen zu können, die Geburt des Kindes, auch da, wie gesagt, habt ihr eine ganz wichtige Rolle und habt keine Angst, weil viele sagen so, ach, ich weiß nicht, ich kann kein Blut sehen, ne, ich will da jetzt irgendwie nicht mit rein. Marie hat es gerade schon gesagt, da wird ein großes Tuch aufgespannt, ihr müsst da in der Regel kein Blut sehen, ihr seid da gemeinsam dahinter.
Und auch hier nochmal, wir hatten es eben gerade von Kreislauf macht schlapp. Auch das kann im Operationssaal passieren, weil hier nochmal eine ganz andere Atmosphäre herrscht. Ne? Wir haben hier auch kühlere Temperaturen, sind meistens 16 bis 18 Grad und es riecht da auch nochmal ganz anders als im Kreißsaal. Das heißt, falls ihr auch da merken solltet, oh, jetzt wird mir schummrig, gerne einfach nur laut in den Raum reinrufen. Ich glaube, mein Kreislauf macht schlapp. Da kommen Leute angerannt, weil da sind ja wirklich sehr viele helfende Hände mit dabei, die euch dann in der Situation helfen. Entweder direkt im Operationssaal oder man begleitet euch dann raus, dass man aus dieser Situation wieder rauskommt.
Zum Schluss haben wir jetzt noch ein paar No-Gos für euch als Begleitperson bei der Geburt zusammengestellt. Wir dachten, wenn wir To-Dos haben, müssen wir auch auf die No-Gos eingehen, weil die erleben wir immer noch im Kreißsaal und man muss auch sagen, nicht unbedingt so selten. Und deswegen dachten wir, plaudern wir jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen.
Wir haben gesagt, dass ihr natürlich auch als Geburtsbegleitung gerne auf euch achtet, dass ihr genug esst und trinkt. Aber trotzdem muss man sagen, steht die Gebärende im Fokus und ihr solltet eure eigenen Bedürfnisse zurückstellen und die Gebärende in den Fokus rücken. Die Geburt ist kein Wohlfühlprogramm, das wissen wir. Sowohl für die Gebärende als auch für die Begleitperson selbst. Es ist anstrengend, es kann anstrengend sein, herausfordernd sein, aber wichtig ist eben, dass trotzdem die Frau im Fokus steht.
Wo mir die Hutschnur regelmäßig im Kreißsaal platzt, wenn das passiert ist, wenn die Geburtsbegleitung die Gebärende korrigiert. À la, jetzt atme doch mal richtig, oder? Da raste ich aus.
Das finde ich auch
da
wirklich problematisch. Oder ja, du wolltest das ja so, ne, du hast dir ja eine vaginale Geburt gewünscht, wo man denkt,
boah, jetzt stell dich mal nicht so an.
Das sind wirklich Kommentare, wo man denkt, so, möchtest du dich hier hinlegen und ein Kind gebären?
Nee, ich sag dann aber, möchtest du aus dem Kreis herausgehen?
Ja, das ist wirklich, da muss man echt an sich halten. Weil
ich kann da manchmal nicht an mich halten.
Das sind
manchmal
Kommentare, auch so der Frau, finde ich, gar nicht wertschätzend gegenüber.
Respektlos finde ich das.
Respektlos, weil sie gibt ja ihr Bestes in der Situation. Ja. Und man kann auch nicht bei jeder Wehe, wenn man doch in irgendeiner Übergangsphase steckt, schafft man es nicht, jede Wehe in Anführungszeiten richtig, muss man ja auch mal sagen, was ist richtig und da falsch, aber richtig zu veratmen.
Und ihr glaubt es wirklich, ihr denkt jetzt, wir denken uns das aus, aber bei uns geht's wirklich manchmal zu im Kreißsaal wie beim Sommerhaus der Normalos. Ja. Also wirklich, manche Geburtsbegleitung, die gehen mit den Frauen um, wo man wirklich denkt, nee,
das
also,
gibt's doch
jetzt,
gar
das
nicht.
Kann doch jetzt nicht wahr sein. Also was ist denn jetzt gerade hier los? Also da ist wirklich echt, das sind absolute No-Gos. Und also wenn ihr die zückt, also da ist aber die rote Karte schon bei den Hebammen wirklich gezückt, ne?
Genauso muss man sagen, Handys, Laptops oder auch Tablets, bleiben bitte so gut es geht in euren Taschen. Dauerhaft aufs Handy zu schauen, zeigt Desinteresse. Man muss es einfach sagen, einfach auch der Frau gegenüber, dass ihr jetzt keine Lust habt, da irgendwie dran teilzuhaben, ne? Dass ihr Wichtigeres gerade zu tun habt. Oder es ist mir auch schon passiert, dass jemand wirklich auf dem Handy angefangen hat, Champions League zu schauen. Hä? Während die Partnerin
natürlich, man muss Prioritäten
das
setzen als Fußballfan.
Hat. Und das laut. Der Ton war laut. Ich werde es nie vergessen. Es war Kreißsaal 4. Wir waren halt bei der Geburt gemacht, Geburtsposition. Und er platzte sich.
Champion!
Auf, also weiß, auf das weiche Bett, das noch abgedeckt war, legte er sich drauf, zückte sein Handy.
Hallo!
Und dann,
Champions!
Wo ich mir dachte, ja, das, der einzige Champion im Raum hier ist seine Frau. Aber sonst gibt's hier gerade keinen. Also wirklich. Boah, aber da hat die den auch angefahren. Da ist, glaube ich, echt ein Ehestreit entstanden. Holla, die Waldfee. Die ist auch wirklich eskaliert und das zu Recht. Wirklich. Und da habe ich sie wirklich auch voll unterstützt und habe gesagt, ja, es wäre jetzt wirklich besser, wenn du entweder rausgehst
oder einfach mit Champions League
halt
sausen lässt.
Champions League mal sausen lässt, weil das ist jetzt gerade, glaube ich, hier wirklich nicht der Hauptfokus. Also das ist auch ein absolutes No-Go. Auch wenn euer Lieblingsfußballverein spielt und ihr der größte Fan seid. Aber
in dem Moment haben andere Sachen Priorität.
Muss man einfach sagen, euer Kind wird geboren. Ja, dann muss man das mit in den Fokus rücken.
Was ich finde, was auch gar nicht geht, sind Fotos und Videos ohne Zustimmung. Erleben wir auch immer.
Ja.
Noch ganz regelmäßig.
Und die dann zusätzlich auch noch direkt verschickt werden. Mhm. Und die Gebärenden das im Nachhinein halt dann in den ganzen Gruppenchats oder sowas sehen, dass das verschickt wurde. Ne?
Da habe ich schon die größten Diskussionen und auch wirklich Konflikte nach der Geburt erlebt. Wir betreuen die Frauen ja immer noch nach im Kreißsaal. Und was es da schon Streit gab, wo dann das Handy gezogen wurde, hast du das in die Gruppe gestellt? Bist du verrückt? Also kann ich gut nachvollziehen. Fände ich auch gar nicht lustig.
Nee, fände ich auch nicht lustig. Vor allem, weil man auch sagen muss, da seid ihr ja auch gerade in der Rolle, den Schutzraum zu bieten und nicht den Schutzraum zu, sagen wir mal in Anführungszeichen, zu zerstören oder eben nicht zu bieten, sondern wir sagen ja auch gerne, alles, was im Kreißsaal passiert, bleibt auch einfach im Kreißsaal. Und das ist ein Satz, glaube ich, den viele Gebärenden auch in der Schwangerschaft sehr viel Halt gibt. Und ich glaube, diese Privatsphäre und diesen Raum sollte man der Gebärenden auf jeden Fall lassen. Und dann kann man auch nach Geburt immer noch entscheiden, was teilt man von der Geburt. Vielleicht ist es ja auch schön, gemeinsam mit der Familie ein Bild oder ein Video zu teilen, aber dann bitte in Zustimmung der Gebärenden, wenn es für sie zu 100% in Ordnung ist.
Und ich finde es wichtig, das Thema auch schon in der Schwangerschaft einmal zu besprechen, weil natürlich, klar, Es kann eine Aufgabe der Geburtsbegleitung sein, Erinnerungen von der Geburt zu schaffen in Form von kurzen Videos oder auch Fotos, ne, dass man diese Geburt auch nach vielen Jahren noch präsent in Erinnerung behält, ja, auch mit Foto- und Videomaterial. Aber da muss das einfach besprochen sein und nicht erst während der Geburt Thema werden. Und es muss auch okay sein, wenn sich die Gebärende während der Geburt umentschließen und sagt, nee, ich wollte vielleicht Fotos, ich wollte vielleicht Videos, aber jetzt gerade fühlt sich's für mich danach nicht mehr an, ich möchte das nicht mehr. Und deswegen wichtig in der Schwangerschaft schon einmal drüber sprechen, während der Geburt vielleicht auch nochmal nachfragen, ist es weiterhin für dich okay? Und dann, wie gesagt, wie du gerade auch schon gesagt hast, Marie, nach der Geburt dann individuell entscheiden, was teile ich damit mit der Außenwelt? Man muss auch nicht alles immer mit allen teilen. Wir haben das Gefühl, wir leben in der Zeit, wo das sein muss, aber nein, muss es nicht.
Und da möchte ich noch ein Thema ansprechen, FaceTime. Zählt da auch dazu, nicht nur Fotos und Videos zu machen, sondern auch FaceTime aus dem Kreissaal. Erleben wir auch regelmäßig, dass da schnell nochmal jemand angerufen wird und hier und dann zack und auf die Gebärende, die da halbnackt im Kreißsaalbett in ihrer Geburtsposition die Wehen veratmet, geht ja auch gar nicht. Und das ist ja auch super laut, ne? Und man muss auch sagen, auch störend, weil während des Atmens begibt man sich ja auch, ne, in eine Meditationsrolle allein hormonell bedingt, ne, dass man eben ja auch den Fokus wirklich auf seinem Körper, auf der Geburt, auf den Wehen hat. Und wenn dir da ständig jemand ins Ohr plögt aus dem Handy, zeig doch mal, wie geht's und ich weiß nicht, und du am Schluss auch noch Fragen beantworten
unscharf musst.
Ich sehe nichts, kommt dann irgendwie, ja, also das bitte auch FaceTime unterlassen und nicht aus dem Kreis heraus.
Wir hoffen, wir haben euch damit einen ganz kleinen Überblick geben können, welche Aufgaben oder auch Nichtaufgaben auf euch als Geburtsbegleitung zukommen können. Und wenn ihr gerade schwanger seid und euch mit dem Thema auseinandersetzt, haben wir euch vielleicht nochmal so ein paar Impulse mitgegeben, um die richtige Wahl zu treffen, wen ihr denn bei eurer Geburt dabei haben wollt. Wenn ihr nochmal was genauer nachlesen wollt, haben wir euch wie gewohnt auch die Quellen noch in die Shownotes wieder gepackt.
Bevor wir weitermachen, gibt's eine Mini-Werbepause. Ja, Marie, seit über 5 Jahren geben wir beide jetzt schon auf den verschiedensten Plattformen unser Wissen weiter. Und jetzt haben wir es gewagt und haben das alles in einem Buch komprimiert.
Hallo Hebamme. Liebevoller und ehrlicher Rat für Wochenbett und Babyzeit heißt unser Buch und das passende Hörbuch dazu. Aber worum geht es denn darin, Anja?
Unser Buch ist ein kompaktes Nachschlagewerk für die erste Zeit nach der Geburt. Ihr findet Antworten auf die häufigsten Fragen, die im Wochenbett aufkommen. Und wir geben euch einen realistischen Einblick ins Wochenbett inklusive vieler Tipps und Tricks. Ganz wie ihr das von uns gewohnt seid, gibt es keine Tabuthemen. Hämorrhoiden, Inkontinenz, Paarbeziehungen nach der Geburt. Bei uns finden alle Themen einen Platz und werden ehrlich und frei von jeglichen Ideologien angesprochen.
Das Buch gibt es sowohl online als auch in eurer Buchhandlung zu kaufen und das Hörbuch findet ihr exklusiv auf Audible. Wir hoffen, euch damit ein Stück in dieser besonderen Zeit nach Geburt begleiten zu können und freuen uns unglaublich, wenn ihr das Buch lest oder hört und uns somit auch unterstützt.
Hallihallo!
Hallöchen.
Hallo.
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 Hallo Community. Kommen wir zu unserem Community-Teil. Wir bekommen Nachrichten von euch. Gar nicht so viele Voice. Wir wissen auch gar nicht, vielleicht traut ihr euch noch nicht so ganz, eure Stimme mit uns und unserer Community hier zu teilen. Aber wir kriegen ganz viele Nachrichten auch in textlicher Form. Und deshalb haben wir uns jetzt auch dazu entschlossen, diese einfach mit einzubinden und von unserer Seite aus vorzulesen.
Wir verstehen das auch. Ich bin auch nicht so eine Voice-Maus und ich höre auch eigentlich nicht so gerne Sprachnachrichten. Ich fand die Idee aber eigentlich, finde ich sie weiterhin sie gut. Aber
wir
ich verstehe
behalten sie auch wir weiter behalten sie bei.
Wir machen einfach so einen buntes Potpourri. Potpourri ist so ein schönes Wort.
Das ist ein
so
ein buntes Potpourri. Wort.
Wenn ihr uns eine Voice schicken wollt, schickt uns eine Voice. Wenn ihr uns aber jetzt ab sofort auch eine Textnachricht mit eurer Frage schicken wollt, dann schickt uns eine Textnachricht, dann lesen wir die für euch vor. Alles ist ab sofort fein. Alles kann, nichts muss.
Aber Anja, liest doch nochmal gerne kurz unsere Telefonnummer vor, wo ihr ab jetzt bitte auch weiterhin eure Textnachrichten, nun auch offiziell, muss man sagen, schicken könnt oder auch gerne eure Voice, nämlich an die
0152 088 30203. Und wenn ihr jetzt nichts zum Schreiben gerade dabei habt, weil ihr vielleicht gerade unterwegs seid, wir schreiben euch die Nummer auch nochmal in die Shownotes.
Wir haben nämlich eine Frage bekommen, die eben nicht als Voice kam, sondern als Textnachricht, aber die wir gerne aufgreifen wollten. Und die Nachricht war so süß, dass wir gedacht haben, ach komm, die binden wir trotzdem mit ein. Und deshalb wirklich, schickt uns auch gerne eure Textnachricht oder eben eure Voice. Und ihr könnt natürlich auch wirklich gerne entscheiden, bleibt das anonym oder nicht. Das könnt ihr immer gerne mit dazu schreiben. Und hier kam eine Community-Frage rein, die ich euch jetzt gerne einmal vorlese. Hallo Anja und Marie, vielen Dank für euren Podcast. Ich höre ihn wirklich sehr gerne. Ich habe mich leider nicht getraut, eine Voice zu schicken, aber vielleicht lest sie auch meine Textnachricht. Meine Frage ist heute, ist es sinnvoll oder unnötig, auch in der zweiten Schwangerschaft nochmal einen Geburtsvorbereitungskurs zu machen?
Eine sehr schöne Frage.
Eine schöne Frage. Haben wir heute mitgebracht, beantworten wir natürlich auch gerne. Erstmal noch herzlichen Glückwunsch. Wir hoffen, du hast natürlich eine wundervolle Schwangerschaft und kannst sie auch das zweite Mal genießen. Und natürlich gehen wir gerne auf deine Frage ein.
Ich glaube, wir teilen es so ein bisschen auf, warum es sinnvoll sein kann, wirklich nochmal einen Geburtsvorbereitungskurs zu besuchen und wann es vielleicht eher, ja, unnötig ist, jetzt vielleicht das falsche Wort, aber vielleicht nicht unbedingt notwendig ist, das nochmal zu machen. Was ihr einfach wissen müsst, jede Geburt ist anders. Und auch wenn ihr schon mal ein Kind geboren habt und da ja schon etwas Erfahrung gesammelt habt, heißt es nicht, dass die zweite Geburt genau gleich läuft, ne? Und jede Schwangerschaft ist individuell, aber jede Geburt ist eben auch individuell. Und da kann ein Kurs euch einfach schon nochmal dabei helfen, dass ihr euch auch nochmal auf die neuen Gegebenheiten einstellen könnt.
Aber auch die Auffrischung von Wissen kann helfen. Vielleicht ist die erste Geburt auch schon ein Weilchen her und da vergisst man ja auch doch so einiges. Aber vielleicht gibt es auch neue Empfehlungen, neue Ansätze, von denen man so auch noch nichts weiß oder die es damals einfach noch nicht gab, über die man sich informieren kann.
Was ich eine tolle Sache finde generell bei Geburtsvorbereitungskursen ist, dass die ja einfach einen ganz tollen Raum für Fragen, aber auch zum Austausch untereinander bieten. Das hast du ja sonst so in keiner Konstellation, weil die Frauen sind alle in einer relativ ähnlichen Phase der Schwangerschaft, die beschäftigen häufig die gleichen Fragen, Probleme, Sorgen, Ängste. Und das ist natürlich toll, dass man sich da miteinander unterhalten kann. Ja, dass man einfach dadurch auch so ein Gemeinschaftsgefühl hat. Das stärkt unglaublich das Selbstvertrauen. Und ich liebe die Dynamik in Geburtsvorbereitungskursen, vor allen Dingen auch in den langen. Ich habe die ja viele Jahre selber gegeben und du ja auch. Das mochte ich immer gerne. Ich habe eine Geburtsvorbereitungskursgruppe, da sind die Kinder inzwischen schon bestimmt 6 oder 7 Jahre alt. Die treffen sich immer noch regelmäßig.
Ach, schau.
Ja,
ach,
ja, und dann schicken die immer ein Foto und noch und sagen, hier, guck mal, wir sind gerade wieder alle zusammen und wir treffen uns zum Brunch oder sind auf dem Spielplatz zusammen oder unternehmen gerade was und schicken dann immer ein Foto. Finde ich ganz klasse, ja.
Aber auch zum Beispiel der Fokus auf ganz spezielle Themen, wie zum Beispiel eben, dass es die zweite Geburt ist, ne? Es gibt ja auch Kurse gezielt für Mehrgebärende zum Beispiel. Leider noch nicht flächendeckend überall. Sie sind noch sehr rar, aber dennoch gibt es sie. Also informiert euch da gerne mal, ob das vielleicht in eurem Umkreis auch angeboten wird. Und da werden auch Themen nochmal angesprochen wie Geschwisterintegration oder vergangene Geburtserfahrungen. Sind sie positiv? Sind sie negativ? Wie gehe ich damit um? Wie nehme ich das auch in eine neue Geburt nochmal mit hinein? Also hier sind die Themenschwerpunkte auch einfach nochmal ein bisschen anders und können auch nochmal eine tolle Möglichkeit sein, da ein paar Informationen zu bekommen.
Was ja auch recht häufig vorkommt, ist, dass ihr vielleicht für die zweite Geburt einen anderen Geburtsort wählt. Das kommt sehr, sehr häufig vor. Mhm. Ist ja nicht immer automatisch, dass man immer wieder den gleichen Geburtsort aussucht und auswählt. Und da kann natürlich so ein Geburtsvorbereitungskurs nochmal dabei helfen, dass ihr euch einfach besser auf diese veränderte Begleitumgebung einstellen könnt. Entweder, weil ihr vielleicht dort den Kurs besucht und dann immer schon mal den Weg lang geht zum Beispiel. Oder aber auch die Leute kennenlernt, die dort vielleicht in diesem geburtshilflichen Setting arbeiten. Also auch das kann natürlich sinnvoll sein. Gerade wenn ihr euch vielleicht auch entschließt, in ein Geburtshaus zu gehen oder aber auch euch eine Beleghebamme gewählt hat, die Geburtsvorbereitungskurse anbietet jetzt und da macht es natürlich Sinn, wenn man in der Schwangerschaft schon Kontaktpunkte miteinander hat und sich da auch ein bisschen besser kennenlernt.
Aber auch die Ressourcen für dich vielleicht als Mama können da ja auch nochmal gestärkt werden. Vor allem, man kennt das ja, wenn Kleinkinder irgendwie schon da sind, der Alltag ist da, dann hat man gar nicht so viel Zeit für Selbstfürsorge oder vielleicht auch für die zweite Schwangerschaft für sich selbst. Und hier kann ein Kurs natürlich auch einen Raum geben, bewusst sich mit dem eigenen Körper, mit der Schwangerschaft, mit dem zweiten Kind zu beschäftigen, ihm Zeit und Raum einzuräumen, um eben darüber sich bewusst zu werden, bewusst die Schwangerschaft wahrzunehmen und da auch ein bisschen die Aufmerksamkeit, zumindest dann für diesen Zeitraum eben diesem Kind zu schenken.
Ich hatte es vorhin schon gesagt, wir gehen auch nur mal kurz vielleicht drauf ein, wann es vielleicht eher nicht so nötig ist, das jetzt nochmal zu machen. Das kann sein, wenn die Geburt einfach noch sehr präsent ist. Man wieder den gleichen Geburtsort wählt, das alles noch nicht
kurzer
lange
kurzer Abstand zwischen den Kindern eben auch ist.
Ja, genau. Da hat man meistens andere Sorgen in der Schwangerschaft, als dass man dann sich auch nochmal die Zeit nehmen kann häufig, ne? Oder Zeit nehmen will dafür. Und wo es auch eigentlich nicht so gängig ist, wenn man von einer vertrauten Hebamme begleitet wird. Ne? Mhm. Weil man vielleicht bei der ersten Geburt schon eine Beleghebamme hatte, die kommt wieder zur zweiten Geburt. Mit der trifft man sich schon regelmäßig in der Schwangerschaft. Da kann man gezielt ja da auch nochmal bei den Vorsorgeuntersuchungen oder bei den Treffen einfach Fragen stellen. Da ist es meistens dann nicht mehr so notwendig, dass man zu festen Terminen nochmal zum Geburtsvorbereitungskurs geht über mehrere Wochen.
Oder eben auch, wenn das Familienleben sehr eng getaktet ist. Ne? Wenn es vielleicht auch das dritte Kind ist oder auch das vierte Kind, dann bleibt manchmal einfach die Zeit auch nicht da, sich vielleicht wirklich diese Stunde dann nochmal pro Woche rauszunehmen. Und dann kann es vielleicht auch gut sein, dass man eine kompakte Auffrischung bekommt, vielleicht von der Hebamme, die einem Wochenbett begleitet, wo man irgendwie einen Termin ausmacht und irgendwie nochmal das als Thema hochholt. Oder vielleicht gibt es Online-Angebote oder man beliest sich dazu nochmal. Also wir können eigentlich zusammenschließend sagen, ein Geburtsvorbereitungskurs in der zweiten Schwangerschaft ist kein Muss, es ist ein Kann, aber ich glaube, wir haben viele gute Argumente gerade für und auch dagegen gesagt, aber es ist auch eine wertvolle Möglichkeit, sich eben einzustimmen, alte Erfahrungen zu reflektieren und nochmal gezieltes Wissen einfach aufzufrischen. Unglaublich.
Das gibt's doch nicht.
Fantastisch.
Was ist das denn? Hallo, Entdeckung der Woche. Ich habe dir heute etwas mitgebracht aus dem Urlaub, weil im Urlaub hatte ich ja viel Zeit zu lesen und du weißt es, ich bin so eine kleine Trash-TV-Maus, aber ich liebe auch so Gossip-Zeitschriften und so Klatsch und Tratsch ein bisschen lesen, so ein bisschen lesen, was in der Welt passiert. Leichte Kost möchte ich es mal nennen. Und da habe ich dir heute jemanden mitgebracht. Ich möchte dir gerne Alexandra Hildebrand vorstellen. Alexandra Hildebrand ist 66 Jahre alt. Sie ist Künstlerin und 1959 in Kiew geboren. Und Alexandra Hildebrand ist Menschenrechtsaktivistin und Chefin des Mauermuseums am Checkpoint Charlie in der Friedrichstraße in Berlin.
Ah, schön.
Genau. Und seit 2022 hilft sie ukrainischen Opfern des russischen Angriffskrieges. Mhm. Deswegen habe ich sie heute aber nicht mit in die Folge gebracht. Ich gehe noch ein bisschen mehr jetzt auf ihre Biografie ein und dann komme ich auf meine Entdeckung der Woche. 1995 hat sie Rainer Hildebrand geheiratet und der starb 2004 und die Ehe blieb damals kinderlos. Und Alexandra Hildebrand hat dann 2016 nochmal geheiratet und zwar den Unternehmensberater und ehemaligen CDU-Abgeordneten Daniel Dormann und hat zwei erwachsene Kinder aus früheren Beziehungen und hat jetzt insgesamt 8 Kinder mit ihrem aktuellen Ehemann gemeinsam. Und jetzt kommt es, warum ich sie heute mitgebracht habe in unserer Folge. Denn sie hat mit 66 Jahren ihr 10. Kind in der 37. Schwangerschaftswoche in der Charité Berlin gesund zur Welt gebracht. Und jetzt kommt noch was. Halte dich fest, du sitzt ja schon. Per Bauchgeburt, Kaiserschnitt. Es war der 7. Kaiserschnitt. Ja, da habe ich genauso geguckt wie du erstmal.
Da habe ich sehr viele Fragen gerade in meinem Kopf.
Hatte ich auch. Deswegen habe ich mich so intensiv dann da auch mal reingelesen und mit ihr befasst. Und ich habe ein
66.
paar Antworten. Ich habe ein paar Antworten für dich dabei.
7 Kaiserschnitte. Mhm. In wie vielen Jahren sind die Kinder auseinander?
Genau, pass
auf. Wann hat sie ihr erstes Kind bekommen?
Ihr erstes Kind heißt Svetlana und ist 45 Jahre alt. Und das jetzt jüngste, am Mittwoch, dem 19.03.2025 geborene Kind heißt Philipp. Und ist mit 3550 Gramm und 50 Zentimetern geboren.
Das ist ja irre.
Wahnsinn, oder? Ja.
Aber jetzt frage ich mich ja, wenn wir an die biologische Uhr denken, waren das Spenden?
War auch meine erste Frage. Und
weil das kann ja eigentlich zeitrechnerisch 66, das ist ja Wahnsinn.
Na, und jetzt kommt's, weil das hat mich dann auch sofort beschäftigt. Da muss ich ja nochmal nachlesen. Was sind da für Hintergründe? Was war da nötig? Alexandra Hildebrand gilt als medizinische Sensation. Sie hat in keiner der Schwangerschaften die Hilfe von Reproduktionsmedizin in Anspruch genommen. Professor Henrich, der Direktor der Klinik für Gesundheitsmedizin der Charité, hat natürlich auch eine Aussage dazu getroffen. Er hat gesagt, das hohe Alter und die hohe Anzahl an Kaiserschnitten sind eine absolute Rarität und sind eine medizinische Herausforderung. So hat er es ganz klar gesagt. Ja, das können wir so als Hebammen bestätigen. Und man hat an sich auch nochmal befragt und laut eigener Angabe ernährt sie sich gesund, sie schwimmt und läuft regelmäßig, raucht und trinkt nicht und sie hat in ihrem ganzen Leben noch nie Verhütungsmittel benutzt.
Wahnsinn. Toll. Toll.
Man bleibt aber trotzdem so ein bisschen sprachlos zurück.
Also erstens, möchte man mit 66 nochmal schwanger sein? Ich glaube das. Also das ist, finde ich, auch eine spannende Frage. Das würde ich Sie gerne mal fragen, weil man hat also ich glaube, dass jedes Jahrzehnt, jeder Lebensabschnitt ja seine Berechtigung im Leben hat. Und dann ist es ja vielleicht auch irgendwann gut, wenn das dann einfach nicht mehr so ist und dann kommt man in einen neuen Lebensabschnitt. Möchte man mit 66 noch ein Neugeborenes haben?
Also ich kann jetzt nur von mir persönlich sagen, nein. Nein. Auf keinen Fall. Ich sage schon mit 36, nein.
Also das ist ja irre.
Aber sie selbst sagt auch wirklich, sie nimmt Kritik an ihrer späten Schwangerschaft zur Kenntnis. Nö, muss, aber die nimmt also sie einfach absolut nicht. Auch nicht persönlich. Und ich finde auch,
ja, das soll sie auch nicht. Also absolut. Jeder kann so viel schwanger werden, so viele Kinder bekommen, wie er möchte.
Aber ich finde es auch Alter. Einfach ein absolutes Wunder, dass überhaupt das möglich ist.
Nee, also dass die auch die Eizellreserve in ihrem Körper trägt, weil man muss ja trotzdem auch sagen, mit jeder Menstruationsblutung verlieren wir ja natürlich auch Eier und deshalb kommen wir an die Menopause, weil irgendwann unsere Eierreserve ja aufgebraucht ist und somit ja keine Reproduktion von unserer Seite aus Frauenseite mehr möglich ist. Aber die muss ja Eier haben wie irre.
Wahnsinn, oder? Fruchtbar hoch 10.000.
Oder man muss natürlich auch sagen, das wäre natürlich jetzt sehr interessant zu untersuchen. Sie hat ja nicht oft ihre Periode gehabt, wenn sie so viele Kinder hat. Mhm. Weißt du, was ich meine, worauf ich hinaus möchte?
Vielleicht hat sie auch noch lange gestillt.
Ne? Und hatte dadurch einfach keinen Zyklus in dem Sinne. Kann ja sein, wissen wir ja, vollgestellte Kinder, dass es sich immer noch mal ziehen kann und so. Und somit die Eizellreserve, keine Ahnung, ob das geht. Das müssten wir jetzt mal einen Reproduktionsmediziner fragen. Ich rufe gleich mal meinen Mann an.
Absolut.
Frag mal, ob das geht. Also, keine Ahnung. Wahnsinn. Toll. Toll.
Ich finde es auch
toll. 7 Kaiserschnitt, das muss erstmal machen.
Das ne? muss der auch Körper
die Gebärmutter.
Auch. Ja, Wahnsinn. Finde ich auch.
Und dann in dem Alter. Weil und man muss ja auch sagen, die Regeneration im Alter lässt ja auch etwas nach.
Und ich habe auch nochmal die Risiken tatsächlich mitgebracht bei so vielen Kaiserschnitten. Da sind wir ja beide gleich so ein bisschen drüber gestolpert, weil einfach das Narbengewebe und die Verwachsung ja von Bauchgeburt zu Bauchgeburt einfach mehr zunehmen. Ne? Und mit jedem Kaiserschnitt steigt das Risiko einfach für Verwachsungen im Bauchraum, ne? Die einfach ja Schmerzen verursachen können. Das ist mal das eine. Aber natürlich ist es ja auch immer mit dem Risiko für Organschäden einfach verbunden. Ja. Das Risiko für eine Uterusruptur, also die Ruptur der Gebärmutter, steigt daraufhin von Schwangerschaft zu Schwangerschaft, ne, weil einfach die Gebärmutterwand bei Folgeschwangerschaften dünner ist und einfach reißen kann, ja, und was für die Mutter und für das Kind natürlich absolut lebensgefährlich sein kann. Es kann Komplikationen mit der Plazenta geben, es kann aber auch das Risiko für Infektionen und Blutung ist ja bei jedem Kaiserschnitt immer gegeben, ja.
Aber was man ja auch sagen muss, toll, dass die Sexualität mit so vielen Kindern auch immer weiterläuft. Das ist ja auch schön, das muss man ja jetzt auch sagen, dass man doch so aktiv sein kann.
Mit so vielen Kindern.
Mit so vielen Kindern.
Das Kind
die
davor,
sind ja auch noch klein,
genau,
davor
das
wahrscheinlich.
Vorletzte Kind ist 2 Jahre alt, das Kind davor 4 Jahre, 7 Jahre, 8 Jahre, 10 Jahre, Zwillinge hat sie nochmal bekommen, 12 Jahre, 36 und 45.
Jetzt muss man ja mal wirklich sagen, also, dass die Sexualität da auch weiter so läuft, kann man sich ja nur wünschen. Muss man wirklich sagen. Wirklich toll.
Ich habe auch nochmal das Risiko einer Schwangerschaft mit 66 Jahren mitgebracht, weil das ist ja auch absolut unüblich, ne? Weil Frauen, die mit 35 Jahren oder älter ein Baby erwarten, sind in Deutschland ja immer automatisch als Risikoschwangere eingestuft. Das ist ja schon mal, da sehen wir ja schon mal, was da für eine Spanne ist zwischen 35 und 66 Jahre, weil einfach ein höheres Fehlgeburtrisiko zum einen vorliegt, ne? Weil einfach die Plazentafunktion vermindert sein kann, eine reduzierte Nährstoff- und Sauerstoffversorgung des Kindes stattfinden kann und weil auch die Gebärmutterelastizität einfach abnimmt mit dem höheren Lebensalter.
Und die Anzahl der Kaiserschnitte, ne?
Kommt bei ihr noch erschwerend hinzu, genau. Mhm. Und das Risiko einfach generell steigt für eine Präeklampsie, für einen Bluthochdruck in der Schwangerschaft, für Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ja, das ist einfach.
Trisomien?
Genau, ein höheres Risiko für genetische Auffälligkeiten, wie du hast gerade schon gesagt, Trisomie 21, weil einfach die Eizellen altern, was einfach Fehlbildungen, Chromosomenstörungen wahrscheinlicher macht. Also.
Toll. Philipp ist geboren, ne?
Philipp ist geboren. Genau, ich habe noch mal ein paar späte Promi-Mütter dann noch gleich mitgebracht.
Ja,
ne?
sehr
die waren
gerne.
Da auch aufgeführt in dem Magazin, was ich da gelesen habe. Cameron Diaz, die ist mit 47 Jahren, hat ihr erstes Kind geboren.
Richtig.
Tochter Reddix, genau. Dann Naomi Campbell, die ist ja mit 54, hat ihr erstes Kind geboren, eine Tochter. Und Brigitte Nielsen, die bekam mit 54 ihr 5. Kind. Hatte ich auch nicht mehr so auf dem Schirm.
Das hatte ich auch nicht auf dem Schirm.
Mhm. Also,
Wahnsinn.
Ran,
es ist
ran.
Möglich.
Ran, ran. Ich habe also noch alle Zeit der Welt.
Du hast alle Zeit
der Welt,
Anja.
Ich habe alle Zeit der Welt,
Marie. Du bist blutjung.
Blutjung. Also wenn ich jetzt wirklich an Alexandra Hildebrand denke, bin ich blutjung.
Auch mit deinen 36 Jahren bist du trotzdem jetzt noch in deinem Vollblut-Lebensalter der Fortpflanzung. Auch wenn du nicht willst. Du befindest dich noch in diesem Jahrzehnt.
Danke, nein.
Es ist alles möglich. Auch mit 66, wir haben es gehört.
Und damit sind wir schon am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Wenn euch Hallo Hebammenzeit immer anders, immer neu gefällt, dann freuen wir uns riesig, wenn ihr uns auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform abonniert, uns eine Bewertung dalasst und auch einen Kommentar, weil so könnt ihr uns aktiv unterstützen und uns auch etwas zurückgeben.
Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart und wir freuen uns, wenn wir uns nächste Woche wieder hören.
Eure Anja
und Marie.
Hebammenzeit. Immer anders, immer neu ist eine Produktion von Hallo Hebamme.
Executive Producer Lena Sparnagel und wir.
Anja Stern
und Marie Kuhn.
Schnitt und Sound Justin Scaria.
Redaktionelle Unterstützung Nora Helmel.
Vermarktung Silvia Körner. Danke, dass ihr uns bei diesem Podcast begleitet, ihr Lieben. Ohne euch wäre das hier alles nicht möglich.